Herzlich willkommen bei den Pin-Up Dogs. Ich bin Torben.
Ich bin Dana.
Und ich bin Paula.
Wir sind so ein bisschen urlaubsgeschwächt. Also irgendwie sind alle im Urlaub oder anders verhindert. Oder auf dem Weg dahin. Das sei auch allen gegönnt, deswegen gleich vorweg. Das hier wird, glaube ich, eher eine etwas kürzere Folge.
Torben hatte schon überlegt, ob er sich jetzt vorstellen muss mit Hallo, ich bin Pin-Up-Doc, Torben. Aber wir haben dann doch noch kurzfristig Zeit gefunden.
Ja, genau. Es war kurz so, dass wir dachten, dass ich alleine aufnehmen muss. Für alle, die uns nicht kennen, wir sind die Pin-Up-Docs. Wir reden hier über perioperative Intensiv- und Notfallmedizin. Und wenn ihr unser Projekt mögt, dann könnt ihr uns bewerten. Am besten auf den gängigen Podcast-Plattformen. Lasst einen Kommentar da, lasst uns ein Sternchen, Herzchen, was auch immer da. Das erhöht unsere Sichtbarkeit und freut uns sehr. Und wenn ihr es noch cooler findet, was wir hier machen, dann könnt ihr auf unsere Homepage www.pinupdogs.de gehen und uns eine Spende dalassen, was immer ihr für richtig haltet. Das freut uns immer sehr und ermöglicht, das Projekt am Leben zu erhalten. Letzten Monat haben auch ganz viele Leute gespendet und die möchte ich einmal erwähnen. Kuno, Kai-Ole, Michaela, Raoul, Ann-Kathrin, Katrin, Tim, Magnus, Christian, Nils, Adrian, Simon, Lea, Andreas, Sarah, nochmal Andreas, aber ein anderer Nachname, Franziska, Jasmin, Sarah, Phil, Anne, Wiebke, Stefan, Eva, Fabian, August, Peter, Christina, Felix, Andreas, Christian, Nikolai, Hannes, Jasper, Silvia, Barbara, Reni, Vladislav, Julian, Gilda, Raffaela, Sibylle, Stefan, Christopher, Uwe, Ludwig, Martin, Anne, Mareile, Martin, Fabian, Andrea, Martin, Elisabeth, Ann-Kathrin, Jan-Hendrik, Benedikt, Florian, Lisa, Leonard, Jens, Jonas, Jan, Tobias, Daniel, Friedemann, Julian und Stefan. Und Stefan diesmal für was Seriöses und nicht für Eis. vielen Dank für eure Spenden.
Das bleibt jetzt immer an ihm haften.
Ja.
Einmal für Eis.de, dann immer.
Wahrscheinlich treffe ich ihn in ein paar Tagen, weil er durch Zufall hier in der Gegend ist und wir uns zum Essen verabredet haben. Mal gucken, was das für ein Typ ist. Ihr könnt eine Teilnahmebescheinigung und oder CME-Punkte über diesen Podcast erlangen. Was müsst ihr dafür machen? In diesem Podcast sind 4 Codewörter versteckt. Ihr schreibt euch diese 4 Codewörter am besten auf. Und wenn ihr sie zusammen habt, dann geht ihr auf unsere Homepage unter CME, wählt ihr die aktuelle Folge aus, gebt die Codewörter unter der richtigen Rubrik ein, gebt eure CME-Nummer korrekt ein. Es gibt immer wieder Leute, die an der CME-Nummer scheitern. Und wenn ihr Rettungsfachpersonal oder Pflegepersonal seid, dann geht ihr auf nur Teilnahmebescheinigung. Und dann, wenn das alles richtig ist, dann kriegt ihr eure CME-Punkte beziehungsweise eure Teilnahmebescheinigung. Das Ganze geht bis zum 15.07. Am 15.07. um 18 Uhr wird das Ganze offline genommen. Danach gibt es das Ganze für die aktuelle Folge nicht mehr, also für die Juni-Folge. Ja, und wenn ihr diese CME-Punkte nehmt, dann würde es uns sehr freuen, wenn ihr uns auch eine Spende in den Hut werft, weil das ein doch erheblicher Zusatzaufwand für uns ist, das Ganze zu machen. Ja, habe ich irgendwas vergessen?
Ich glaube nicht.
Das ging relativ schnell. Gut, dann kommen wir zu Vermischtes.
Okay, ja, Vermischtes. Da gibt es ein Lüner Tag der Akut- und Notfallmedizin. Habe ich das jetzt richtig gesagt, Tom?
Ja.
Ja. Und wir haben das letzte Mal schon angekündigt. Das ist an dem Wochenende vom 19.8. Und dort werden Tom und ich einen Vortrag halten und würden uns natürlich freuen, wenn wir euch dort treffen. Da gibt es auch einen Rabattcode. Jetzt hat uns aber Daniel nochmal gesagt, dass wir das bitte sagen sollen. Diejenigen, die als Rettungsfachpersonal und Studierend sozusagen sowieso schon einen relativ günstigen Preis für diesen Lüner Tag für Akut- und Notfallmedizin bezahlen, die können nicht nochmal extra rabattiert werden. Aber alle anderen können mit dem Code PINUPDOCS dann einen Rabatt bekommen. Und ja, falls ihr das nutzen möchtet, könnt ihr das natürlich sehr gerne machen.
Genau. Wir freuen uns, euch entweder online oder noch viel besser dort live in Farbe zu sehen. Ja, dann sind wir nach 5 Minuten schon im Journal Club. Also es läuft.
Kommentare?
Ah, Kommentare. Danke, Paula. Du hast recht. Wir kommen zu den Kommentaren.
Ja. Ich kann sonst direkt anfangen. Und zwar habe ich, ich glaube, in der vorletzten Folge, ja genau, im Mai, dieses Editorial vorgestellt, wo über die neuen Guidelines diskutiert wurde bezüglich der präoperativen Diagnostik. Und da hat Henrik einen Kommentar geschrieben, weil ich ein bisschen erstaunt war über die Anzahl von PatientInnen, also einfach das sehr breite PatientInnen-Klientel, das ein TTE bekommen soll, präoperativ. Und er schreibt, dass ein TTE in vielerlei Hinsicht deutlich aussagekräftiger ist als ein Ruhe-EKG und schreibt dann halt eben, dass man halt Wandbewegungsstörungen, Klappenvizien und auch die Pumpfunktion sehen kann, was natürlich alles hämodynamisch relevant sein kann. Ich bin da voll und ganz Henriks Meinung. Also ich denke, dass ein TTE deutlich aussagekräftiger ist als das Ruhe-EKG. Gerade das Ruhe-EKG hat tatsächlich ja häufig bei asymptomatischen PatientInnen einfach sehr wenig Aussage. Trotzdem, also was mich halt vor allem erstaunt hatte, ist, dass einfach zumindest die Kapazitäten unseres Echolabors halt wie auch in diesem Editorial in dem Krankenhaus, wo das herkam, beschrieben, einfach komplett gesprengt würden, wenn man sich an diese Guidelines halten würde. Also meine Verwunderung war nicht, dass das TTE aussagekräftiger ist als das Ruhe-EKG, sondern es war vor allem eine pragmatische Verwunderung, wie man das denn bitte umsetzen soll.
Absolut, sehe ich auch so. Es gibt noch ein paar mehr Kommentare, ganz viele Kommentare, deswegen kann ich nicht alle einzeln nennen, sind zu den Intubationskissen gekommen. Das scheint ein Thema, was euch beschäftigt hat. Wir möchten hier keine Werbung für einen Hersteller machen, aber wenn ihr Intubationskissen googelt, dann findet ihr die Hersteller. Es gibt so 3 große und falls einer irgendwelche Mitbewerber auf unserer Homepage postet, dann werden wir die Kommentare natürlich auch freigeben, aber wir möchten niemanden empfehlen. Dazu hat auch noch Marc geschrieben, dass er diese Ramp Position auch sehr, sehr lieben gelernt hat. Er sagt, wenn man mal kein Intubationskissen hat, kann man sich das Ganze auch aus Decken basteln. Das ist sicherlich besser als nichts. Er hat auch ein paar Bilder zugeschickt. Ich pack die in die Shownotes, wobei ich ehrlicherweise denke, dass gerade bei den sehr adipösen Patienten so eine Decke verrutscht halt auch gerne. Also bis man das dann alles ordentlich positioniert hat, da ist so ein fertiges Kissen halt schon schöner. Aber weiterhin Ramp Position bei Adipositas wirklich ein cooles Feature. Ja, dann gibt es noch einen Kommentar von Fabian. Und Fabian ist Gerontopfleger. Und er sagt, er würde sich freuen, wenn wir nicht von Pflegeheimen, sondern von Langzeitpflegeeinrichtungen sprechen. Das war mir so nicht bewusst, aber er sagt, dass das natürlich daraufhin, dass immer mehr jüngere Menschen da sind und dass das einfach dem gerechter wird. Mir war das nicht bewusst. Ich werde das versuchen, in meinen Wortschatz so zu übernehmen. Dann war die Frage, ob diese Langzeitpflegeeinrichtungen auch als nosokomial gelten. Das ist ein großes Diskussionspunkt in der Literatur. Und auch bei meinem ABS-Kurs war das ein großer Diskussionspunkt. Also es gibt Literatur, die sagt, ja, das ist auch eine medizinische Einrichtung. Es gibt aber auch Literatur, die sagt, dann machen wir komplette Übertherapie, wenn wir die alle so therapieren, als wären die aus medizinischen Einrichtungen. Das ist nicht geklärt. Kann ich nicht abschließend beantworten. Ich glaube, da sollte man jeden Patienten individuell betrachten. Wenn jemand regelmäßig im Krankenhaus ist und schon bekannt ist, dass er mit multiresistenten Erregern in Kontakt war, beziehungsweise Träger von solchen ist, dann würde ich ihn als nosokomial werten. Wenn ich dafür keine Anzeichen habe und er nicht regelmäßig im Krankenhaus ist, würde ich ihn tatsächlich nur wegen der Langzeitpflegeeinrichtung würde ich ihn als ambulant erworben werden. Aber das kann ich nicht mit Studien unterfüttern, das ist meine Herangehensweise und mein Gefühl dafür.
Ja. Ich habe auch noch einen Kommentar bekommen von Marc Weinert und zwar zu dem Beitrag über psychiatrische Notfälle. Und er schreibt, wir haben ja einerseits, Eva und ich, darüber gesprochen, dass es manchmal halt einfach, auch wenn ich grundsätzlich der Meinung bin, dass man PatientInnen siezen sollte, dass es PatientInnen gibt, an die man einfach, wenn man sie duzt, doch irgendwie leichter drankommt, gerade wenn sie eben delirant sind oder sehr, sehr dement. Marc schlägt vor, dass, weil gerade ältere PatientInnen häufig sehr viel Wert darauf legen, gesiezt zu werden, dass man die PatientInnen einfach offen fragen sollte, wie sie angesprochen werden möchten. Grundsätzlich bin ich damit sehr einverstanden. Allerdings ist das tatsächlich eine sehr, sehr kleine PatientInnengruppe, die ich überhaupt duzen würde. Und das sind PatientInnen, die halt häufig dann einfach, also das sind ja meistens dann Situationen, wo man halt einfach gar nicht mit so einer komplexen Frage an die Leute rankommt. Genau. Das Zweite, was er sagt, ist, wir haben gesagt, so als Beispielsatz sowas wie, sie wirken verängstigt, fühlen sie sich gerade bedroht oder so. Und er hat in seinem Kommentar auch nochmal eine Studie erwähnt, die halt eben zeigt, dass das sehr, sehr gut und hilfreich ist, wenn man eine Emotion benennt, weil die PatientInnen dann damit besser umgehen können. Und das fand ich ganz schön, weil ich die Studien halt nicht kannte. Also wenn ihr die gerne nachlesen wollt, die stehen in den Kommentaren zu dem Beitrag.
Ich habe nämlich auch noch einen Kommentar, auch von Marc Weinert. Er ist einfach ein richtig aufmerksamer Hörer und hat super viele spannende und vor allen Dingen wichtige Hinweise nochmal für unsere Themen. Also finde ich richtig gut. Und er sagte, die Komplikation nach Spinala, da habe ich ja über den postpunktionellen Kopfschmerz das letzte Mal gesprochen, dass es da eine Komplikation gibt, die man relativ selten aufklärt, aber die ganz gut untersucht ist, und zwar ein temporärer Hörverlust nach einer Durapunktion. Dazu hat er auch zwei Studien angefügt und die könnte man sich dazu auch nochmal durchlesen. Es ist wohl sogar untersucht worden, in welchem Frequenzbereich dann dieser Hörverlust auch auftritt. Also ganz spannend, Hörverlust nach Durapunktion war mir nicht ganz bewusst. Und eine Frage an euch, wenn wir jetzt schon mal bei der Spinalen sind, ist euch das schon mal so gegangen, dass man irgendwie zur Spinalen, wenn man das Lokalanästhetikum gibt vor der Spinalen, dass jemand dabei Asystol geworden ist?
Nee, ist mir noch nicht passiert. Dir?
Nee, mir auch nicht, aber habe ich irgendwie jetzt mal so gehört, dass das wohl mal passieren kann, anekdotisch, und da war ich so, okay, das war mir irgendwie nicht bewusst. Weil sehr aufgeregt und dadurch dann irgendwie, ne, im Sitzen, wenn die gerade vor so Punktionen irgendwie besonders Angst haben, kann das wohl in sehr, sehr seltenen Fällen mal passieren.
Ich stelle mir das gerade sehr, sehr unangenehm vor, vor allem wenn das nicht so 60 Kilo 1,65 ist, sondern halt eben so der 120 Kilo Patient und du stehst dann da mit und versuchst gerade Lokale zu machen und der fällt einfach tot auf seinem Tisch um.
Ja, was soll ich jetzt dazu sagen?
Nichts. Unschön, ja.
Ja. Ich habe wieder gemerkt neulich, wie wichtig bei einer spinalen Kommunikation ist, weil ich eine Patientin hatte, die wirklich gar kein Wort Deutsch gesprochen hat und kein Englisch. Damit sind meine Sprachkenntnisse erschöpft. Und es gab auch keinen Übersetzer, den ich greifbar hatte. Und die Übersetzungs-App für Anweisungen wie Rücken entgegenstrecken, Becken nach hinten, ist halt so mäßig. Also es hat geklappt am Ende, aber es hat das Ganze doch deutlich erschwert, muss man sagen. Zumal die gute Dame natürlich auch zu Recht auch noch Angst hatte, weil eine ganze Menge Leute eine fremde Sprache um sie herum gesprochen haben.
Da hätte ich auch Angst.
Mhm. Okay. So viel zu den Kommentaren. Schickt uns Kommentare, wenn euch was auffällt. Wir freuen uns darüber, deswegen erwähnen wir das auch immer. Mittlerweile sind es so viele, dass wir nicht mehr alle erwähnen können. Wir versuchen aber auf alle zu antworten. Mal geht schneller, mal dauert es ein bisschen. Aber wenn ihr mit uns diskutieren wollt, schickt uns das. Das freut uns. So können wir voneinander lernen. Das finden wir super.
Genau. Und wir freuen uns auch sehr über alle Kommentare, wenn ihr uns einfach nur was Nettes schreiben wollt. Darüber freuen wir uns auch total. Nur sind das halt zum Glück, muss man sagen, inzwischen so viele, dass wir die hier nicht alle erwähnen können.
Dann gibt es Kommentare, die ihr euch tatsächlich sparen könnt. Und das sind immer wieder Kommentare, immer mal wieder erreichen uns Kommentare, die das Gendern gut finden oder die das Gendern halt schlecht finden. Wir haben uns in unserem Team entschieden, dass wir gendern, weil wir das wichtig finden. Und wenn es euch in eurem Sprachverständnis stört, dann tut mir das leid, aber dann werden wir das deswegen nicht ändern. Das könnt ihr euch sparen. Wir sind überzeugt davon, dass es wichtig ist, alle Leute mitzunehmen. Genau.
Da sind wir uns auch alle einig. Also sorry, falls ihr es anders seht.
Ja, genau. Keine Diskussionsgrundlage.
Genau, und falls ihr euch irgendwie schlecht fühlen solltet, weil wir das ja hier doch mehr oder weniger inzwischen einigermaßen konsequent hinbekommen, das ist tatsächlich zumindest für mich so, dass ich das im Podcast deutlich konsequenter hinkriege als so in meinem Alltag. Also wenn ihr euch irgendwie selber schlecht fühlt, weil ihr noch in der Übungsphase seid und das aber euch eigentlich gerne angewöhnen möchtet, das braucht ein bisschen und das wird, wenn man das regelmäßig macht.
Und noch ein weiterer, eine weitere Sache, wo wir immer wieder Kommentare zu kriegen, ist, ob wir Notfallmedizin, CME-Punkte von verschiedenen Bundesländern beantragen können. Bei uns gibt's die nicht. Ärztekammer Niedersachsen, es gibt halt nur eine Art von CME-Punkten. Und es sprengt wirklich unseren Rahmen in jedem Bundesland und daher zum Teil in den unterschiedlichen Regionen unterschiedliche CME-Punkte auf unterschiedlichen Formularen zu beantragen. Das tut mir wirklich leid, aber das ist nicht machbar. Wenn ihr das haben wollt, könnt ihr ja vielleicht den Weg gehen, dass ihr euch die Teilnahmebescheinigung, da stehen ja unsere Themen drauf, dass ihr mit der Teilnahmebescheinigung zu der Ärztekammer hingeht und sagt, hier, ich hätte das gerne als Notfallmedizinfortbildung, aber wir können das nicht also wenn es irgendwann deutschlandweit einheitlich ist, mache ich das sofort, aber nicht bei 10 verschiedenen Stellen. Das geht nicht. Journal Club?
Journal Club. Genau, ich würde anfangen, weil ich nämlich gleich auch zum Zug muss. Und zwar habe ich diesmal eine Kinderreanimationsstudie. Ich habe letztes Wochenende den EPC-Kindernotfallkurs gemacht und da haben wir uns mit sehr, sehr vielen spannenden Dingen beschäftigt. Reanimation war nicht so ausführlich dabei, sodass ich dann noch so ein bisschen rumgegoogelt habe und bin dabei auf eine recht aktuelle Studie gestoßen aus der Resuscitation aus dem April 2023. Der Titel ist The Effect of Hand Position on Chest Compression Quality During CPR in Young Children. Findings from the Videography in Pediatric Resuscitation, also abgekürzt VIPER Collaborative. Das ist von O'Connell et al. Und genau wie gesagt aus der Resuscitation im April 2023. Es ist so, dass zum Glück der kindliche Herz-Kreislauf-Stillstand ein recht seltenes Ereignis ist. Trotzdem ist es natürlich ein sehr, sehr relevantes Ereignis. Genau, und auch wie auch beim Erwachsenen ist hier eine gute CPR einer der absolut outcome-relevanten Faktoren. Die Empfehlungen der AHA bezüglich der Tiefe und Frequenz der CPR waren bisher aus Daten von Erwachsenen extrapoliert. Hier wurde empfohlen, eine Frequenz von, oder hier wird immer noch empfohlen, eine Frequenz von 100 bis 120 pro Minute, eine maximale Drucktiefe von 6 cm nach der Pubertät und die ideale Druckfrequenz und Drucktiefe bei jüngeren Kindern ist tatsächlich bisher unbekannt. Empfohlen wird ein Drittel bis die Hälfte des Thoraxdurchmessers und das geht auf anthropometrische Daten zurück. Das heißt, hierzu gibt es einfach noch überhaupt keine klinischen Studien. Das finde ich sehr spannend, wie wenig man halt einfach bisher darüber weiß. Außerdem gibt es ja zahlreiche unterschiedliche Handpositionen. Also im Gegensatz zu der Erwachsenenreanimation, wo das ja sehr einheitlich ist, gibt es bei den Kindern je nach Alter auch unterschiedliche Handpositionen. Und auch hierzu gibt es bisher keinerlei Literatur. Das Ziel dieser Studie war, anhand von Daten, die dieses VIPER Collaborative gesammelt hatte, das ist eine multizentrische, in verschiedenen Notaufnahmen tätige Forschungsgruppe, die anhand von Videoaufzeichnungen von Kinderreanimation und sonstigen PatientInnen Daten versuchen, Behandlungsabläufe und Patienten-Outcomes zu untersuchen. Genau, und das Ziel der Studie war, da halt bezüglich dieser Handposition eben ein bisschen Licht ins Dunkel zu bringen. Genau, zu den Methoden. Das ist eine prospektive Kohortenbeobachtungsstudie, die in den Notaufnahmen von 3 Kindermaximalversorgern, die an diesem VIPER Collaborative Registry teilnehmen, in den USA durchgeführt wurde. Und es ist so, dass in allen Häusern, die daran teilnehmen, die Versorgung in der Notaufnahme, also wahrscheinlich im Schockraum, aus Qualitätsmanagementzwecken auf Video aufgezeichnet wird. Es ist so, dass das Einverständnis der PatientInnen oder in dem Fall halt der Eltern zur Videoaufzeichnung zusammen mit dem generellen Einverständnis für die Behandlung eingeholt wird. Und wenn die PatientInnen nicht zustimmen, dann wird das Videomaterial nachträglich gelöscht. Es gibt 3 synchronisierte Kameras und eine separate Aufzeichnung des PatientInnen-Monitors. Die Videos werden nachträglich anonymisiert. Und genau, in diese Studie eingeschlossen wurden alle PatientInnen kleiner 8 Jahre, bei denen in der Notaufnahme CPR durchgeführt wurde, für über 2 Minuten. Erhoben wurden in der Studie das Alter, der initiale Rhythmus, ob es ein intra- oder ein extrahospitaler Kreislaufstillstand war, die Dauer der CPR und die Outcomes nach der Jutstein-Definition. Die aufgenommenen Videos wurden von den Mitgliedern der Studiengruppe gesichtet und in Compressor-Segments eingeteilt. Das ist für das spätere Verständnis einmal wichtig, deswegen erkläre ich das kurz. Und zwar ist ein Compressor-Segment immer der Zeitabschnitt, in dem eine Person die CPR durchgeführt hat. Und also quasi eine Reanimation wurde in diese einzelnen Stückchen eingeteilt, einfach weil verschiedene Leute die CPR auch unterschiedlich durchgeführt haben und dass man so halt nicht die ganze Reanimation analysieren konnte, sondern immer nur diese Schnipsel. Die unterschiedlichen Handpositionen wurden in 4 Kategorien eingeteilt. Es gab einmal die Zwei-Daumen-Methode, bei der die beiden Hände den Thorax des Kindes umgreifen. Dann die Zwei-Finger-Methode, wo der Thorax mit Zeige- und Mittelfinger komprimiert wird. Die Ein-Hand-Methode und die klassische Zwei-Hand-Methode, wie wir sie aus der Erwachsenenreanimation auch kennen. Die Drucktiefe wurde mit dem Feedback-Sensor des Defis gemessen. Das war ein Zoll-Defi. Es ist allerdings so, dass die Person, die die CPR durchgeführt hat, weder ein auditives noch ein visuelles Feedback bekommen hat. Also der Feedback-Sensor wurde nur genutzt für die Messung und nicht, um der Person ein Feedback darüber zu geben, was die Person gemacht hat.
Um die Studie nicht zu...
Ja, genau, wahrscheinlich.
Okay.
Genau. Als Zieldrucktiefe wurde den AHA-PALS-Guidelines entsprechend bei den Kindern unter einem Jahr 3,6 bis 4,4 Zentimeter und bei den Kindern zwischen 1 und 8 Jahre 4,5 bis 5,5 Zentimeter. Also so wurde das Ziel quasi definiert. Das passt laut den AutorInnen auch zu dem, was es so an vorangegangener pädiatrischer Reanimationsforschung gibt. Was ich sehr spannend finde, ist ja, dass die Kinder zwischen 1 und 8 Jahren extrem unterschiedliche Körpergrößen und auch extrem unterschiedliche Thoraxdurchmesser haben und dass es da ein einheitliches Drucktiefenziel gibt. Also das fand ich einfach, gerade wenn wir nachher auch noch über Limitationen reden, sehr spannend. PatientInnen wurden in 3 Altersgruppen unterteilt. Kleiner 1 Jahr, dann 1 bis kleiner 5 Jahre und dann 5 bis 8 Jahre. Genau, jetzt zu den Ergebnissen. Es gab insgesamt 47 Reanimationen, die eingeschlossen wurden. Das waren insgesamt 402 Compressor-Segments und insgesamt 824,6 Minuten CPR. Die mediane Dauer eines Compressor-Segments waren 87 Sekunden. Die mediane Druckfrequenz in allen Gruppen war 117 pro Minute. Das passt also gut zu dem, was empfohlen wird. Die mediane Tiefe in der Gruppe kleiner einem Jahr war 2,92 Zentimeter, in der Gruppe 1 bis 5 Jahre 3,39 Zentimeter und in der Gruppe 5 bis 8 Jahre 3,57 Zentimeter. Alle diese Werte liegen unterhalb der Empfehlungen, die ich eben genannt habe. Genau, dann wurde jede Handposition stratifiziert nach der Altersgruppe untersucht. Bei den Säuglingen war die Drucktiefe bei der Einhandmethode tiefer als bei der Zwei-Daumen-Methode. Bei beiden Gruppen größer ein Jahr, also 1 bis 5 Jahre und 5 bis 8 Jahre, war die Kompression mit beiden Händen tiefer als mit einer Hand. Bei den Kindern kleiner ein Jahr und kleiner 5 Jahre gab es zwischen den Handpositionen keine Unterschiede in der Druckfrequenz. Allerdings war bei den Kindern zwischen 5 und 8 Jahren die Kompression mit 2 Händen langsamer als die mit einer Hand. Die minimal geforderte Drucktiefe wurde nur in 38% der Segmente bei den PatientInnen kleiner ein Jahr und in 11% der Segmente in den beiden anderen Gruppen erreicht. Bei den Säuglingen war die Zwei-Daumen-Methode bezüglich der Frequenz und Drucktiefe der Ein- oder Zwei-Hand-Methode unterlegen. Und bei den Kindern größer ein Jahr war die Zwei-Hand-Methode mit einer größeren Guideline-Compliance bezüglich der Drucktiefe und in der Gruppe bei den Kindern zwischen 5 und 8 Jahren sowohl bezüglich der Drucktiefe als auch bezüglich der Druckfrequenz assoziiert. Außerdem wurden insgesamt in der Studie kaum zu tiefe Drucktiefen gefunden, unabhängig von der Kompressionsmethode. Dann habe ich mich beim Lesen noch gefragt, was ist denn jetzt mit dieser Zweifingermethode? Und die AutorInnen schreiben, dass die Zweifingermethode von den ÄrztInnen oder dem medizinischen Personal in ihrer Studie so selten benutzt wurde, dass es nicht möglich war, da sinnvolle Vergleiche anzustellen. Genau, dann einmal zur Diskussion. Die AutorInnen stellen die Hypothese auf, dass möglicherweise andere Handpositionen als die aktuell von der AHA vorgeschlagenen, nämlich eine Hand bei den Kindern unter einem Jahr und 2 Hände bei allen Kindern über einem Jahr, zu einer besseren Guideline-Compliance führen könnten. Allerdings weiß man noch zu wenig über die Verletzungen, die durch die CPR bei Kindern entstehen. Es gibt dazu einfach kaum Daten. Und so gibt es zum Beispiel auch einfach für die maximalen Drucktiefen keinerlei Daten. Was mir auch nicht klar war, ist, dass die Daten für die Erwachsenen hier auch die Datenlage sehr, sehr dünn ist. Und zwar gibt es laut den AutorInnen für die Erwachsenen auch nur eine einzige Studie, die an 170 PatientInnen durchgeführt wurde und die nahelegt, dass Verletzungen bei Drucktiefen über 6 cm bei Erwachsenen signifikant zunehmen. Das zeigt aber halt, wie dünn die Datenlage auch einfach bei Erwachsenen schon ist. Und dann ist es halt entsprechend bei Kindern noch schwieriger, da Forschung zu machen. Genau, die AutorInnen sagen dann halt auch, dass nur die Hälfte der eingeschlossenen Segmente innerhalb der empfohlenen Frequenz von 100 bis 120 pro Minute waren. Es gibt Ausreißer in beide Richtungen. Laut den AutorInnen gibt es allerdings eine Tendenz, bei Kindern eher zu schnell als zu langsam zu drücken. Genau, die Studie hat natürlich zahlreiche Limitationen. Zum Beispiel wurde nicht untersucht, ob die angenommene ideale Drucktiefe tatsächlich der für die PatientInnen notwendige Drucktiefe entsprach. Also der Thoraxumfang der Kinder wurde nicht gemessen. Das finde ich halt insbesondere schade, wenn man halt eben betrachtet, dass die Gruppe zwischen den 1- und 8-jährigen Kindern einfach also die Spanne ist ja wahnsinnig riesig. Und so, dass man sich da schwer vorstellen kann, dass die Zieldrucktiefe in diesen Altersgruppen wirklich gleich ist. Außerdem hatte die ganze Studienkohorte insgesamt eine sehr schlechte Überlebensrate und es konnte keinerlei Effekt der unterschiedlichen Handpositionen auf irgendwelche klinischen Outcomes gezeigt werden. Außerdem, wie ich eben schon gesagt habe, haben wir keinerlei Informationen über CPR-assoziierte Verletzungen, so dass die AutorInnen schlussfolgern, dass einfach insgesamt noch viel, viel Forschung auf dem Gebiet notwendig ist. Genau, und man kann wahrscheinlich von dieser Forschungsgruppe in den nächsten Jahren auf jeden Fall noch weitere spannende Studien erwarten, weil die halt da weiter ihre Videoaufzeichnungen machen und die auswerten, was ich schon sehr spannend finde.
Super spannend, und gerade bei dieser dünnen Datenlage bei den Kindern, jedes bisschen hilft. Also man kann da jetzt natürlich viel Kritik üben an diesem Studiensetting, aber es ist einfach so schwer für Kinderreanimation überhaupt Daten zu kriegen, dass jedes bisschen Daten hilft. Ich glaube ja persönlich, und da macht die ARA und die GRC ja, geht ja in den richtigen Weg, dass wir immer mehr zu Keep It Simple gehen müssen und möglichst ein Algorithmus für alle. Also natürlich, wenn es Evidenz gibt, dass was anderes besser ist, dann muss man diese Unterschiede aufzeigen. Aber wenn es dazu nicht viel Evidenz gibt, ja. Und wenn man da sagen kann, unter einem Jahr eine Hand, sonst zwei Hände, wenn die Datenlage das hergibt, dann wäre das, glaube ich, ein Schritt in die richtige Richtung, um Unsicherheiten zu vermeiden.
Ja, auf jeden Fall. Das habe ich auch gedacht, weil das ja grundsätzlich so eine Kinderreanimation einfach eine super stressige und häufig überfordernde Situation ist. Und je einfacher der Algorithmus ist, desto wahrscheinlicher ist es, glaube ich, auch einfach, dass das halt für die breite Masse dann funktioniert.
Aber krass mit diesen Elektroden oder mit den Sensoren, Entschuldigung, nicht Elektroden, dass sie das halt irgendwie in Anführungszeichen für die verblinden, also.
Ja, gut, okay. Andererseits, wenn du die ganze Zeit Feedback kriegst, dann drückst du vielleicht tiefer, dann ist natürlich das Ergebnis verfälscht. Die andere Frage ist, die ich mir wirklich stelle, also wir haben Feedback-Sensoren für Erwachsene. Gibt es welche für Kinder, die so suffizient anzeigen?
Mhm, ja.
Gibt es? Okay.
Genau, das haben sie in ihrer Studie beschrieben. Das war relativ komplex, so dass ich da jetzt nicht weiter drauf eingegangen bin. Aber scheinbar gibt es die, nur dass die für Kinder unter 25 Kilo, glaube ich, nicht zugelassen sind. Aber es scheint da wohl Daten zu geben, dass sie trotzdem funktionieren.
Aber wenn es welche für über 25 Kilo, dann muss ich zumindest mal nachfragen, ob wir die nicht mal anschaffen wollen. Ist zwar selten, aber dann ist das ja ein super Tool, zumal wir da ja sonst gar keine andere Möglichkeit haben. Vielen Dank, super spannend. Dann möchte ich meine Studie vorstellen. Also, über welche Medikamente reden wir hier?
Ketamin.
Das wäre Nummer 1. Was ist Nummer 2? Tranexamsäure. Und.
Na gut.
Ja, also.
schon länger. Ja, du hast recht.
Ich glaube, dass in den Studien Tranexamsäure neben Ketamin schon einen erheblichen Teil.
Mit Heikolier werde ich auch über Tranexamsäure reden. Alles gut.
Und da ist gerade im Juni, also hot off the press, ich habe hier gerade das offen, am 14. Juni ist sie erschienen, im New England Journal, Patch Trial oder Patch Trauma, Pre-Hospital Tranexamic Acid for Severe Trauma. Also die Diskussion ist ja lang und wir haben die hier auch im Podcast schon hin und her gesponnen. Also spätestens seit Crash 2, riesengroße Studie, hat sich Tranexamsäure in vielen Ländern durchgesetzt für Traumapatienten. Allerdings ist das Outcome immer wieder umstritten und verbessert man damit wirklich was? Rettet man damit wirklich Leben? In Crash hat man damit Leben gerettet. Number needed to treat war ungefähr bei 88. Die Frage, die große Kritik da war, dritte Weltländer, also viele dritte Weltländer, wenig Blutverlust, also da gab es viel Kritik. Crash 3 hat dann für intrazerebrale Blutungen das Ganze untersucht. Da wurde kein Vorteil von Tranexamsäure aufgezeigt. Dann gab es noch Stamp und wie sie nicht alle hießen. Alle haben mal einen kleinen Vorteil gezeigt, mal dann doch keinen Vorteil. Und am Ende steht man immer da und weiß nicht so richtig. Jetzt gibt es wieder große Studie, deswegen auch so hoch publiziert. Ist ein pragmatischer Ansatz, doppelblind, Placebo kontrolliert. 1:1 Randomisierung zwischen Tranexamsäure und Placebo haben sie ganz einfach gemacht. Einfach vorgepackte Spritzen, die, also wo man nicht erkennen konnte, in den einen waren Nazel, 10 Milliliter Nazel drinne, in den anderen war die Tranexamsäure drinne. Konnte keiner von außen sehen, was er da gibt. Und das Erste, was super war, es waren 36 Standorte in 3 Ländern. Und was daran für uns gut ist, ist Australien, Neuseeland und Deutschland, diese 36 Standorte. Das heißt, die Übertragbarkeit, über die müssen wir diesmal nicht diskutieren. Die Systeme sind übertragbar. Die haben die Daten über 7 Jahre gesammelt und über diese 7 Jahre dann geschaut. Wie haben sie schlimme Trauma definiert? Also sie haben, weil das ist ja präklinisch immer schwierig. Sie haben den sogenannten COAST Score. COAST steht für mein Englisch ist wieder super heute. Coagulopathy of Severe Trauma Score. Da fließt mit ein, ist der Patient eingeklemmt, der systolische Blutdruck, die Temperatur, ein vermutetes Thoraxtrauma und ein vermutetes Abdominaltrauma oder Beckentrauma. Und wenn auf diesem Score, man könnte maximal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Punkte erreichen. Wenn 3 Punkte erreicht waren, dann haben die Leute Tranexamsäure gekriegt. Dann gehen wir kurz zu den Exklusionskriterien. Die waren relativ überschaubar. Kleine 18 Jahre und Schwangere und Bewohner eines Altenheims bzw. einer Langzeitpflegeeinrichtung, um aus den Kommentaren gelernt zu haben, was ich immer noch ein hartes Ausschlusskriterium, aber es ist in Studien tatsächlich ja häufiger so. Genau, die Baseline Characteristics waren gleich. Intervention, 1 Gramm Tranexamsäure als Push-Dose über 10 Minuten. Da habe ich mich so kurz gefragt, Push-Dose über 10 Minuten. Bei mir verschwindet das dann immer relativ schnell im Patienten und garantiert nicht über 10 Minuten.
Das habe ich mir eben gerade schon aufgeschrieben, dass ich das am Ende noch fragen will. Aber jetzt hast du es selber schon angesprochen. Immer diese 10 Milliliter, die du am Anfang gesagt hast, ne? Entweder Tranexamsäure oder NaCl. Und dann steht in allen Leitlinien, zumindest jetzt deutsche Polytrauma-Leitlinie, in eine Kurzinfusion 100 Milliliter über 10 Minuten. Jetzt mal ganz im Ernst. Wer gibt das denn so?
Also ich gebe das einfach so. Also einfach so rein und dann ist das halt so.
Okay, dann habe ich jetzt eine Frage an euch erfahrenen NotärztInnen, weil ich habe das nämlich bei dem Traumabeispiel, bei dem Kinderkurs letztes Wochenende auch einfach so als Bolus da reingetan, mit der Idee, dass gerade wenn ich mir viel Mühe gegeben habe, einen Zugang zu legen, dass ich da am liebsten keine Infusionsleitung dran habe, weil der Zugang ja dann schneller raus ist, als ich gucken kann, erfahrungsgemäß. Und dann wurde ich dafür kritisiert, weil angeblich Tranexamsäure als Bolus ziemlich fies Übelkeit macht. Habt ihr das schon mal erlebt?
Nee, aber ein Großteil der Patienten, die ich Tranexamsäure gebe, schläft auch. Also von daher, also.
Genau, also ich fand das halt spannend.
Auch bei den Wachen habe ich noch nicht.
Ich auch nicht. Also, und das kriegen ja schon häufiger mal die Schwangeren im Kreissaal, wenn du doch noch mal,
ja, stimmt, du hast recht,
mehr Blutung hast irgendwie. Und die sind ja auch wach, wenn die eine Spinale haben. Also ich habe das jetzt so noch nicht erlebt, aber ich kann natürlich jetzt auch nicht von N gleich 1000 sprechen, ne? Also.
Ja. Nee, fand ich nur spannend, weil das tatsächlich auch einfach so ein pharmakologischer Funfact war, der einfach komplett an mir vorbeigegangen ist bisher.
Ich diskutiere das auch nochmal mit Heiko Lier.
Danke, sehr spannend.
Ja, das Management war dann ansonsten außer dieser Intervention, deswegen heißt es auch pragmatische Studie, war einfach genau, wie es in dem Land aktuell war. Da könnte man aber auch gleich den ersten Kritikpunkt draus machen. Über 7 Jahre kann sich da natürlich auch was ändern. Also jetzt in diesen 7 Jahren kann ich sagen, hat sich die deutsche Polytrauma-Leitlinie nicht geändert. aber natürlich kann da es zu einer Änderung des Managements kommen. Auch abseits der Leitlinie. Und dadurch kann es natürlich zu Veränderungen kommen und zu einem Bias kommen, den man schwer nachvollziehen kann. Primary Outcome war ein gutes funktionelles Outcome auf der Glasgow Outcome Scale. Glasgow Outcome Scale, nochmal ganz kurz umrissen, einfach 8 Stufen von Tod, unterste Stufe, vegetativer Status, schwere Beeinträchtigung in 2 Stufen, moderate Beeinträchtigung in 2 Stufen und wenig Beeinträchtigung. Da einfach eingeteilt nach 6 Monaten, nur um es nochmal festzuhalten. Und dann gab es noch eine Menge Secondary Outcomes, Tod nach 24 Stunden, Tod nach 28 Tagen, Tod nach 6 Monaten und dann natürlich Nebenwirkungen wie Thrombosen und sowas. Und kommen wir auch gleich zu den Ergebnissen. Primary Outcome, kein Unterschied. Achso, ich habe noch gar nicht gesagt, 1310 Patienten wurden eingeschlossen. Also es ist nicht Crash, aber ist für, ich sag mal, High-Income-Countries Traumastudie gut. 70% männlich, das passt. Trauma ist halt bei Männern häufiger. 92% stumpfes Trauma, auch das passt zu Ländern, wo Waffengesetze eher streng sind. Genau. Und wie gesagt, Primary Outcome kein Unterschied. Aber es wird noch interessanter, weil es uns noch mehr Fragen aufwirft. Mortalität nach 24 Stunden signifikant reduziert in der Tranexamsäuregruppe, nämlich 9,7 versus 14,1%.
Okay, das ist krass.
Also nach 24 Stunden nützt es den Leuten was. Nach 28 Tagen nützt es den Leuten auch noch was, nämlich 17,3 versus 21,8. Also auch da haben wir eine Verbesserung. Nach 6 Monaten ändert es nichts mehr am Tod. Es gab keine signifikante Differenz bei irgendwelchen Thrombosen oder so. Das muss man auch sagen. Und jetzt kommen wir in das noch viel kritischere, weil wir haben mehr Überlebende mit schwerer Beeinträchtigung. Wir haben aber nicht mehr Überlebende mit einem guten funktionellen Status. Hm. Das heißt, ja, Tranexamsäure in dieser Studie scheint etwas zu nützen. Die Frage ist, wollen wir diesen nutzen? Das ist natürlich eine ethische Frage, die man nicht einfach so beantworten kann. Aber wenn wir hier über vegetativen Status reden, dann ist, glaube ich, die Antwort auch für die meisten relativ klar. Wenn wir jetzt über Severe Disability reden, also schwere Beeinträchtigung, dann muss das jeder für sich selbst beurteilen. Und dann wird's schwierig. Ja, das ist im Endeffekt der Patch Trauma Trial in Kürze. Ich finde, am Ende wirft er wieder mehr Fragen auf, als er Fragen beantwortet. Die Autor-Conclusion ist, dass es nicht zu einer Verbesserung kommt nach 6 Monaten. Das müssen sie so schlussfolgern. Das war das Primary Outcome. Darauf war die Studie am Ende gepowert, muss man ja auch sagen. Einige Schwächen der Studie habe ich schon angesprochen. Ich habe mich beim Lesen gefragt, ob die Studie vielleicht einfach das falsche Outcome gemessen hat, weil man muss ehrlich sagen, eine Einmalgabe von einem Medikament, also 1 Gramm sofort oder nochmal 1 Gramm über 8 Stunden, sollen 6 Monats-Outcome beeinflussen. Da braucht man schon eine echt große Patientenzahl, um das nachzuweisen. Und dann wäre es wirklich ein Zaubermedikament.
Ja, das habe ich eben auch gedacht. Weil ich meine, in 6 Monaten kann ja so viel passieren einfach. Da spielen ja so unendlich viele Faktoren mit rein, dass man wahrscheinlich da wirklich eine immens große PatientInnenzahl bräuchte, um das nachzuweisen.
Ja, dann war leider Follow-up war nicht so super. Also sie haben 13% verloren. Das ist jetzt nicht, oh Gott, aber ist halt schon relevant, muss man mal erwähnen. Es gab so ein paar Protokollabweichungen. Alles in allem kann man sagen, ist eine wirklich gut gemachte Studie mit leider einem Ergebnis, was echt schwer zu interpretieren ist für unsere tägliche Praxis.
Mega spannend. Ja. Aber wie du sagst, was macht man jetzt daraus?
Genau. Ja, auch das wie alle Studien in den Shownotes. Dann kommen wir zu der dritten Studie. Die habe ich voraufgenommen mit Niklas. Ich habe Niklas zu Gast und Niklas und mich verbindet eine gewisse längere Zeit. Wir haben nämlich früher zusammen auf dem RTW gesessen, schon einige Jahre her. Niklas, magst du dich einmal selbst vorstellen?
Ja, moin. Niklas ist mein Name. Ich bin Assistenzarzt in der Kardiologie aktuell im Universitätsklinikum in Hamburg-Eppendorf und genau, habe früher, wie gesagt, mit dir zusammen im Rettungsdienst gearbeitet, habe dementsprechend schon lange auch ein persönliches Interesse an der Notfallmedizin neben dem Interesse der Kardiologie. Und ich bin jetzt kürzlich im Rahmen von der Literaturrecherche über eine ziemlich spannende Studie gestoßen, die so ein bisschen vielleicht so die Schnittmenge aus beiden Welten ganz gut trifft. Und zwar ist das eine Studie aus Holland, eine große Multicenter-randomisierte Studie, die als Thema hat, lässt sich im Endeffekt der HART-Algorithmus auf die Präklinik übertragen. Und zwar lediglich mit eben einer Troponinmessung, Point of Care.
Magst du den HART-Algorithmus noch einmal kurz erläutern für die Leute, die ihn jetzt nicht...
Na klar. Also prinzipiell ist der HART-Algorithmus oder der HART-Score ein Akronym, wie so vieles in der Medizin. H für History, E für EKG, A für Alter, R für die Risikofaktoren für kardiovaskuläre Erkrankungen und T dann schließlich für Troponin. Und das Ganze unterteilt sich in jeder der fünf Kategorien in zwei mögliche Punkte, die man da erreichen kann. Beispielsweise jetzt beim Alter, ein Alter über 65 Jahre beziehungsweise größer gleich 65 Jahre gibt dann zwei Punkte, wohingegen dann ein Alter unter 45 Jahren null Punkte gibt. Bei den Risikofaktoren handelt es sich da um die typischen Risikofaktoren, die man so kennt, also Hypercholesterinämie, Diabetes, Hypertonus, Nikotinabusus, eine positive Familienanamnese oder eben ein BMI über 30. Und das EKG zum Beispiel, da geht es darum, dass man dann signifikante ST-Streckensenkungen evaluiert beziehungsweise Repolarisationsstörungen. Was explizit eben nicht hier mit reingeht, sind Patienten, die zum Beispiel ein EKG-Zeichen für einen STEMI haben. Darum geht es nicht. Es geht darum, herauszufinden, Niedrigrisiko-Patientengruppen für OMI im Endeffekt. Bei diesem Score haben wir dann ein Punktesystem, kleiner gleich drei Punkte, ist dann ein MACE, also ein Major Adverse Cardiac Event von 1,6%. Dieses MACE integriert im Endeffekt die Gesamtmortalität, das Auftreten eines Myokardinfarktes, eine koronare Revaskularisation infolge der nächsten sechs Wochen und das kann eben operativ oder interventionell sein. Genau, und bei einem größer gleich sieben Punkten hat man dann ein Risiko von 50%, also schon relativ hoch. Genau. Und der Score wurde irgendwann mal entwickelt eigentlich für die Notaufnahme. Und zwar, um eben so Patienten herauszufiltern, die wir irgendwie alle, glaube ich, kennen, die so mit sagen, sie haben hier irgendwie thorakales Stechen auf der linken Seite, wenn sie tief einatmen und sind irgendwie 20 Jahre alt und haben überhaupt keine Risikofaktoren. Aber man macht ein großes Workup mit viel Labor, EKG, bindet viele Ressourcen. Und es war im Endeffekt dann die Frage oder dieser Algorithmus hat im Endeffekt herausgearbeitet, dass es auch möglich ist, mit nur einer einzigen Troponin-Testung und eben einem niedrigen Risikoprofil die Patienten frühzeitig aus der Notaufnahme zu entlassen. Und genau da setzt jetzt diese Studie an, um das eben zu testen, kann man das vielleicht auch präklinisch mit einer Point-of-Care-Testung integrieren. Mhm.
Gerade bei überfüllten Notaufnahmen, ja, super spannend, ne?
Ja, absolut. Der Hintergrund, ich habe das mal kurz rausgesucht, 10% aller Notaufnahmeaufenthalte in Deutschland sind ACS oder Verdacht auf ACS-Symptomatiken. Und davon werden 80-90% dann ohne ACS entweder weiterbehandelt oder entlassen. Also ein großer Anteil und eben auch eine große Belastung fürs Gesundheitssystem.
Ja, absolut.
Genau, die Titel von dieser Studie ist ja wieder so ein Zungenbrecher. Rule out of non-ST segment elevation acute coronary syndrome by a single pre-hospital troponin measurement, a randomized trial von Camaro et al. Eben aus Holland, die Studie. Und was haben die gemacht? Die haben eben untersucht, wie gerade schon erzählt, ob dieser HEAR-Score, also im Endeffekt HEAR ohne T und dann eben eine einmalige Point-of-Care-Testung mit Troponin sicher war, und zwar für einen Zeitraum von 30 Tagen nach Ereignis und ob sich die Gesundheitskosten für das System reduzieren lassen. Das war im Endeffekt in dieser Studie deren primäres Outcome, komme ich später nochmal zu. Genau, und sie haben das eben angeschaut bei Low-Risk-Patienten für ACS. Also wenn wir diesen Score, den ich gerade erwähnt habe, einmal nehmen bei Patienten, die kleiner gleich drei Punkte haben in diesem Score. Die haben das in fünf Ambulanzregionen gemacht in Holland. Das war eine Investigator-Initiated Multicenter-Trial, genau, RCT Open Label. Und haben insgesamt 863 Patienten randomisiert, 434 in die prähospitale Gruppe und 429 in die Notaufnahmegruppe. Und da wurden dann alle Ambulanzdienste in dieser Region, das war so eine Region von 2,5 Millionen Einwohner, wurden vorher trainiert, relativ aufwendig, haben so ein obligatorisches Training erhalten, sodass sie auch selber eben diese Patienten randomisieren konnten. Und dann gab es hinterher ein unabhängiges Komitee, bei welches dann die MACE-Ereignisse bewertet hat und ein Clinical Research-Unternehmen, was eben quasi so das Ganze begleitet hat, sodass es flüssig abläuft und eben möglichst fehlerlos. Einschlusskriterien waren Patienten mit Symptomen über 2 Stunden. Das wird nachher vielleicht nochmal wichtig. Ein HEAR-Score kleiner gleich 3 und eben ein EKG, was jetzt keine extremen Auffälligkeiten wie zum Beispiel ein ST-Hebungsinfarkt oder zum Beispiel andere Hinweise auf einen OMI liefert. Und da war dem Rettungsdienstpersonal eben auch ein oder mehrere Kardiologinnen zur Hilfe gestellt. Falls sie Fragen hatten, konnten sie die EKGs dorthin schicken und die Kardiologinnen haben das dann eben mitbewertet. Mhm. Ausgeschlossen wurden Patienten mit hämodynamischer Instabilität und auch so alternativen Diagnosen, die wahrscheinlich schienen, wie zum Beispiel eine Dissektion, also Aortendissektion oder auch eine LAE. Mhm. Genau. Und dann wurden die Patienten randomisiert, zwar einmal in Prähospitalbehandlung und Point-of-Care-Troponin-T-Testung von einer gewissen Firma, die waren alle gleich. Alle RTWs wurden da ausgestattet mit so speziellen Kühlschränken und dieses Testergebnis war so nach etwa 12 Minuten da. Und dann wurden die Patienten, wenn sie einen Troponin-T kleiner 40 Nanogramm pro Liter hatten, zum Hausarzt geschickt. Und wenn sie einen Troponin-T größer gleich 40 Nanogramm pro Liter hatten, mitgenommen in die Notaufnahme zum weiteren Workup. Und die andere Gruppe wurde eben direkt in die Notaufnahme transportiert. Und dann gab es einen 30-Tages-Follow-up mit Telefon und E-Mail. Und die Kostenanalyse, um die es ja auch ging in dieser Studie, wurde für jeden Patienten dann ja einzeln durchgeführt. Und zwar anhand von einer Referenzliste von 2018 aus Holland für Gesundheitskosten dort vor Ort. Ja, genau. Primäres Outcome war eben die Höhe der Gesundheitskosten nach 30 Tagen. Und zwar wurden da alle Kosten mit reingerechnet, die so aufgefallen oder angefallen sind. Das sekundäre Outcome war das MACE nach 30 Tagen. Also hatte ich ja vorhin schon gesagt, was da alles mit reinzählt. Das Ergebnis der Studie, es wurden halt 866 randomisierten Patienten, 863 eingeschlossen in die Studie. 3 haben ihre Zustimmung dann entzogen im Nachhinein. Es gab kein Loss of Follow-up, was ja auch schon mal ganz gut ist. Die Patienten waren im Mittel so 54 Jahre alt. Ein größerer Teil davon war weiblich. Zur Erinnerung vielleicht daran, der HEAR-Score sollte ja auch unter 3 sein, so eine kleine gleich 3 sein. Deswegen ist in dieser Kohorte dann der Großteil wahrscheinlich weiblich gewesen, so habe ich mir das erklärt. Und generell dann wahrscheinlich doch häufiger ein höheres Risikoprofil einfach vorliegt, weil dann doch Männer vielleicht so ein bisschen mehr Risikofaktoren ansammeln, sage ich mal so. Der BMI von 30 ist da vielleicht ein bisschen schneller erreicht. Genau. Die On-Scene-Time, das fand ich ganz spannend, die war im Median 63 Minuten, was ja schon sehr lang ist, versus 39 Minuten bei der Gruppe, die direkt in die Notaufnahme transportiert wurde. Das erklären die Autoren dann hinterher damit, dass sie eben noch randomisieren mussten, die Patienten, und diese Point-of-Care-Testung eben durchführen mussten und diskutieren das dann später auch, dass sie glauben, dass wenn man das erstmal richtig etabliert hat, diese Zeit deutlich verkürzt wäre. Genau. Insgesamt ist es so, dass 96,5% aller Patienten ein Rule-Out hatten, also nur ein ganz kleiner Teil der Patienten mit Verdacht auf ACS und niedrigem Risiko wurden dann eben weiter untersucht im Krankenhaus. Und wenn man jetzt einmal die Outcomes sich anguckt, also der sekundäre Outcome, das MACE nach 30 Tagen, da hat man in der prähospitalen Gruppe ein Risiko von 3,9% oder ein Auftreten von 3,9% versus 3,7% bei der Gruppe, die direkt in die Notaufnahme transportiert wurden. Das ist eine Risikodifferenz von 0,2% und war nicht signifikant. Und in dieser prähospitalen Gruppe bei den 3,9% Patienten mit eben einem ACS hatten 4 Patienten ein STEMI und 2,8% der Patienten eine ungeplante Revaskularisation. Und 15 von diesen 17 Patienten, also diese 3,9%, wurden direkt transportiert. Also nur 2 sind aufgefallen in dem 30-Tages-Verlauf hinterher, quasi als Ereignis, was nach der initialen Bewertung dann nochmal aufgetreten ist. Also eine sehr kleine Gruppe.
Okay, und die anderen wurden durch das Troponin schon identifiziert?
Genau, genau richtig. Die Sicherheit generell der Strategie in der Rule-Out-Gruppe versus der prähospitalen Strategie, also 2 von diesen 419 Patienten in der Gruppe von den Patienten, die einen Point-of-Care-Testing im Rettungswagen bekommen haben, also 0,5% in diesem Endeffekt hatten den MACE. Und bei der Gruppe, die in die Notaufnahme transportiert wurden, waren das 4 von den 417 Patienten. Also im Endeffekt kein signifikanter Unterschied, sogar eine absolute Risikodifferenz von minus 0,5%, allerdings natürlich nicht signifikant. Das primäre Outcome, die Kosten nach 30 Tagen, war natürlich signifikant geringer in der prähospitalen Gruppe. Eine mittlere Differenz gab es dort von 611 Euro pro Patient. Das sind natürlich Kosten, wenn man die jetzt absolut stehen hat, ist schwierig zu bewerten, ist erstmal ein paar Jahre her, ist ein anderes Land. Ja. Aber auf jeden Fall gab es einen großen Unterschied, das war signifikant und hauptsächlich durch die ZNA-Kosten getrieben, schreiben die dort. Die haben auch so prä-spezifizierte Subgruppen angeschaut, aber die waren alle underpowered, um da klare Aussagen zu treffen. Also das können wir hier so nicht bewerten. Zur Diskussion des Ganzen, also der prähospitale Hartscore mit lediglich einer Point-of-Care-Troponin-Testung bei diesen Low-Risk-Patienten für ACS hat eigentlich in einer signifikant geringeren Kosten und auch Personalbelastung natürlich für die ZNAs geführt. Die Inzidenz für das MACE war generell niedrig. Und bei Patienten mit Ausschluss eines ACSs, sowohl prähospital als auch in der Notaufnahme, gab es insgesamt eine niedrige Zahl an 30-Tage-MACE-Ereignissen, also in diesem Follow-up von 30 Tagen. Und es gab generell überhaupt keinen Todesfall. Genau. Gut an der Studie ist sicherlich, dass der Hartscore einfach ist. Der hat schon in anderen Analysen dieses Scores eine geringe Interoperator-Variabilität gezeigt und wurde dazu eben in mehreren Studien validiert. Patienten, die weniger als 2 Stunden andauernde Symptome hatten, wurden ja von vornherein ausgeschlossen, weil da könnte man natürlich sagen, ja okay, wenn wir jetzt einmal testen, vielleicht steigt das Troponin gerade noch und wir erwischen das gar nicht, dass die jetzt ein richtiges Event haben. Aber das haben die zumindest mit dieser Zeitspanne von 2 Stunden versucht zu minimieren. Und die Sicherheit ist generell gut gewesen. Also man hat 0,5 in der prähospitalen Gruppe versus 1% der Patienten mit einem eigentlichen Rule-Out hatten dann hinterher eben noch in den 30 Tagen irgendein Major Adverse Cardiac Event, was ja relativ niedrig ist, muss man sagen. Und es gab keinen Todesfall. Man muss natürlich dazu sagen, in dieser Studie ist das MACE, also das, was uns ja primär interessiert, der sekundäre Studienendpunkt und nicht der primäre, der untersucht wurde. Die Studie war ganz klar underpowered, um darauf zu schließen, dass das jetzt non-inferior ist, also gleichberechtigt zu sehen ist wie die Notaufnahmestrategie. Aber generell kann man sagen, dass es eine geringe Rate an Ereignissen gab und eben eine hohe Wahrscheinlichkeit für eine Sicherheit. Und die haben das vorgerechnet bei so niedrigen Zahlen für ein MACE, wenn man das als Grundlage nimmt für eine Power-Analyse, hätten sie 17.000 Patienten gebraucht, um eine Differenz von 0,5% der Inzidenzen zu zeigen. Also schon eine deutlich größere Gruppe. Genau, gut war weiterhin natürlich die signifikante Reduktion der Kosten und auch der Belastung des Gesundheitssystems. Sie konnten das auf jeden Fall zeigen. Und das Ganze führt vielleicht dann eben auch zu einer effizienteren Arbeit des Rettungsdienstes. Diese Zeiten vor Ort des Rettungsdienstes, die wären ohne Randomisierung wahrscheinlich geringer. So argumentieren die zumindest dort in der Studie. Und trotz der längeren Behandlung vor Ort war es am Ende eine kürzere RTW-Einsatzzeit, weil man natürlich schneller wieder verfügbar war und sich dann irgendwann wieder freimelden konnte, ohne Transport des Patienten oder der Patientin. Genau. Diese Einführung des Point-of-Care-Tests, des Troponin, hätte wohl laut deren Analyse ungefähr 43 Euro pro Patient gekostet, wenn man das umrechnet. Und hätte dann natürlich mit den gesparten Kosten für den Transport einer Patientin oder eines Patienten einen Netto-Benefit errechnet. Und wenn man das in Holland mal hochrechnet für die Patientenzahlen, die generell pro Jahr dort mit ACS in die Notaufnahme kommen, hätten die bei 611 Euro Gewinn pro Patient, den man macht mit dieser Strategie, 48 Millionen Euro eingespart. Also ist natürlich irgendwie eine Milchmädchenrechnung und kann man sicherlich nicht so verallgemeinern sagen, aber ist zumindest mal ganz interessant zu sehen, in welchen Größenordnungen wir uns da bewegen. Limitation der Studie, die Point-of-Care-Tests sind sicher weniger sensitiv als die Labor-Assays. Es kann natürlich sein, dass leicht erhöhte High-Sensitive-Troponin-Werte, die man im Labor ermittelt hätte, verpasst hat. Aber generell hat das Ergebnis ja gezeigt, dass wir ein sehr geringes Risiko für ein MACE haben. Und wir gucken ja schon eine Korrelation mit einem niedrigen Risiko für einen MACE, sodass ich denke, dass das vernachlässigbar ist. Die Anschaffungskosten für diese Tests, die sind jetzt natürlich noch nicht in die Kostenrechnung mit eingetreten. Das heißt, das müsste man wahrscheinlich noch mal so ein bisschen genauer analysieren. Allerdings sind die wegfallenden Transportkosten auch nicht mit eingegangen. Also das sind so 2 Sachen, die fehlen. Mhm. Und es fehlt natürlich auch eine längere Beobachtungsdauer der Patienten über die 30 Tage hinaus. Also zum Fazit im Endeffekt, dieser HEAR-Score mit einer Point-of-Care-Troponin-Testung haben das Potenzial, präklinisch eine große Einsparung an Gesundheitssystembelastung, sowohl eben vom Personal als aber auch finanziell darzustellen. Und der Algorithmus hat als zumindest sekundären Outcome eine sehr niedrige 30-Tage-MACE-Rate gezeigt. Und ich denke, dass das Ganze eine ziemlich gute, also gut durchgeführte Studie ist, zu einem sehr relevanten Thema. Und wenn jetzt die Power für einen Major oder für das Bewerten eines Auftretens eines Major Adverse Cardiac Events noch nicht da war, weil das ja ein sekundärer Outcome war, wäre es schon auch denkbar, und das diskutieren die auch am Ende der Studie, dass dieser Algorithmus auch eingeführt wird, zum Beispiel im Rahmen eines eng überwachten Registers, um dann fortlaufend zu analysieren, zu was für Ergebnissen kommen wir hier, weil wir es eben mit so niedrigen Raten für einen MACE bei dieser Population zu tun haben.
Super spannend und wie du selbst sagst, super relevant. So ein paar Gedanken von mir dazu. Das erste ist, warum haben die das Primary Outcome so gewählt? Weil es ist ja am Ende kein patientenorientiertes Primary Outcome, also zumindest im deutschen System kümmert den Patienten am Ende ja wenig, was es kostet. Ich glaube, das hat zwei Gründe. Zum einen ist die Power viel geringer und die Wahrscheinlichkeit, ein signifikantes Ergebnis zu kriegen, ist viel, viel höher.
Ja, absolut.
Mit dieser Fragestellung, als wenn man die Sicherheit von dem Score bewerten will.
Absolut.
Weitergedacht, also wäre das ja noch viel spannender, wenn man jetzt den Score validieren würde und in Zeiten von Telenotarzt einfach sagen würde, wir haben eh einen Notarzt, der das EKG anguckt. Also man könnte das in Deutschland ja in vielen Telenotarztregionen über den Telenotarzt regeln. Dann hätte man ein ärztlich begutachtetes EKG, hat den niedrigen Score und den negativen Troponin. Damit könnte man, glaube ich, nicht nur viel Geld sparen, sondern auch diesen Niedrigrisikopatienten ja gewissen Komfort bieten. Also ich meine, 5 Stunden in der Notaufnahme abhängen findet ja auch keiner so richtig geil.
Absolut. Das ist eine extrem gute Idee. Und ich finde auch gerade, man liest ja immer mehr über die Anwendbarkeit von diesen Telenotärzten. Ist das jetzt was Gutes, was kommen wird und muss? Oder nimmt Verantwortung, noch mehr Verantwortung von den Rettungsdienstkollegen und Kolleginnen weg? Aber ich glaube, wenn man das so ergänzt und man eben diese quasi Ressourcen so gut einteilt, dass das Rettungsdienstpersonal vor Ort den Patienten klinisch einschätzt und dieses Scoring erhebt, was schon in Studien gezeigt hat, dass das wirklich gut machbar ist und auch von Person zu Person häufig gleich bewertet wird und dann noch die EKG-Expertise vielleicht von dem Notarzt, der Notärztin dann im Telenotarztbereich, das ergänzt ja beides perfekt. Und ich glaube, das wäre auch gut durchführbar, so eine Studie. Ja.
Ja, und dann müsste man noch irgendwie die Kosten insofern schaffen, dass das attraktiv ist für Rettungsdienst bzw. Telenotarzt, das zu machen. Weil solange da keine Anreize geschaffen werden, ist es ja auch schwierig, klar, muss man sagen. Ja, aber das ist sowieso ein großer Schritt bei der ambulanten Versorgung in Deutschland, unabhängig ob im Rettungsdienst oder Notaufnahme, dass es einfach unattraktiv ist, für Krankenhäuser Leute ambulant zu behandeln, muss man ja einfach sagen.
Naja,
ja. Vielen, vielen Dank. Und als Gast, falls du möchtest, gebühren dir die letzten Worte.
Ja, also vielen Dank für die Einladung. Mir macht das unglaublich Spaß, sowohl euren Podcast immer zu hören. Ich verfolge den ja schon sehr lange, weil wir uns ja persönlich schon so ein bisschen kennen. Und ich finde das Projekt absolut gut und mache extrem viel Werbung lokal dafür auch immer wieder. Und freue mich, dass jetzt auch so ein kleines bisschen kardiologische Themen ich hier so mit reinbringen kann oder konnte. Und ja, vielen Dank. Gerne wieder.
Vielen Dank erstmal für die Studie. Super spannend. Würde ich gerne noch auf eine Sache eingehen, die auch Newspapers einmal angesprochen hat. Und zwar, gerade weil ich aus dem taktischen Medizinwochenende, was wir ja genannt haben, Schluss mit dem, das haben wir schon immer so gemacht, die titeln das nämlich sehr ähnlich. Und da hat Michael Bernhard was geschrieben darüber, dass wir den präklinischen Einsatz von Antikoaguulantien und Thrombozytenaggregationshämmern bei PatientInnen mit akutem Thoraxschmerz ja relativ unkritisch denen geben. Und dass man das doch vielleicht nochmal überdenken sollte, gerade bei einem Nicht-ST-Hebungsinfarkt, der ja generell eher schwierig präklinisch zu diagnostizieren ist, ist es eben so, dass man relativ schnell dazu greift. Und das wurde jetzt auch auf Twitter irgendwie hoch und runter diskutiert. Ich habe ehrlicherweise, weil ich sehr kurzfristig erst zu diesem Meeting von den Pin-Up-Docs heute dazu gekommen bin, das euch nicht komplett ausgearbeitet, möchte aber eben auf diese Studie eingehen von Braumann S. et al. Acute Chest Pain Diagnostic Accuracy and Pre-Hospital Use of Anticoagulants and Platelet Aggregation Inhibitors im Deutschen Ärzteblatt International 2023. Und die haben eben auch herausgefunden in der Schlussfolgerung, dass die Diagnose NSTE, also nicht ST-Hebungsinfarkt, ACS in der Präklinik schwierig zu stellen ist, wie schon gesagt, und man eben dann auch vielleicht einen übermäßigen Gebrauch hat. Also sollte man das doch nochmal überdenken. Es war nur so ein ganz kurzer Impuls, den ich noch einmal mitgeben wollte und den ich ganz interessant fand. Das packen wir euch auch nochmal mit in die Shownotes, auch zum Diskutieren. Wie gesagt, leider nicht mehr ausgearbeitet, aber einfach vielleicht nochmal zum selber nachlesen.
Super. Spannender Diskussionspunkt. Werden wir, glaube ich, auch in Lünen kurz drauf eingehen, auf dieses Problem.
Das Codewort für den Journal Club lautet Thrombozytenaggregationshemmer.
Und dann kommen wir zu unseren Hauptthemen, diesen Monat urlaubsbedingt ein bisschen kürzer. Das erste Hauptthema habe ich mit spannenden Leuten aufgenommen und wir reden über die Traumareha. Ich sitze hier wieder im Johannes-Wessling-Klinikum mit Professor Hinkelbein und Privatdozent Gerrit Jansen. Professor Hinkelbein ist aus den vorigen Podcasts ja schon bekannt, der war schon häufiger bei uns. Wir haben schon über Herz-Kreislauf-Stillstand in Flugzeugen gesprochen, wir haben schon über Herz-Kreislauf-Stillstand im OP gesprochen. Gerrit, dich kennen die Zuhörer noch nicht. Magst du einmal ein paar Worte zu dir sagen?
Ja, gerne. Erstmal, ich freue mich, hier sein zu können und mit dir hier zusammen zu sprechen. Ich bin mit dem Rettungsdienst, affiliiert, seit ich meine Ausbildung zum Rettungssanitäter gemacht habe, über das DRK, wo ich seit über 20 Jahren tätig bin. War dann sehr lange in Bielefeld tätig und habe dann dort auch an der medizinischen Fakultät habilitiert zum Thema Kreislaufstillstand unter besonderen Umständen. Ja, und jetzt bin ich hier geschäftsführender Oberarzt am Johannes-Wessling-Klinikum bei Professor Hinkelbein.
Ja, erstmal Glückwunsch zur neuen Aufgabe. Und wir wollen heute auch über Herz-Kreislauf-Stillstände reden, nämlich über traumatische Herz-Kreislauf-Stillstände. Vorweg, wir wollen nicht den gesamten Algorithmus abgrasen, das wurde schon hinlänglich gemacht, sondern wir wollen so ein paar Kontroversen aufmachen. Wir wollen über einzelne Maßnahmen sprechen und die so ein bisschen diskutieren. Da haben wir uns drei Maßnahmen rausgesucht und wollen da so ein bisschen unsere Meinungen zu austauschen. Die erste Maßnahme ist die Thoraxdrainage. Gerrit, was sind deine Gedanken dazu?
Ja, also ich glaube, dass wir alle einig sind darin, dass wenn wir einen Patienten oder eine Patientin vorfinden im traumatischen Kreislaufstillstand, dass es notwendig ist, dort Thorakotomien durchzuführen, links und rechts, und zwar auch möglichst frühzeitig, um diese wichtige Differentialdiagnose des Spannungspneumothoraxes ja zeitnah zu beheben, weil ja ohne dass wir das tun, macht jegliche Art von Herzdruckmassage keinen Sinn, weil wir keinen Auspuff generieren können.
Absolut. Du hast schon von Thorakostomien geredet. Im Endeffekt ist ja die erste Kontroverse, legen wir da im Kreislaufstillstand Schläuche ein oder machen wir einfach nur den Thorax auf?
Meiner Erfahrung nach, glaube ich, ist das Entscheidende, dass man einen schnellen Hautschnitt macht und einen schnellen Finger in den Thorax steckt und auch schnell wieder rauszieht, weil das letztlich den intrathorakalen Druck entlastet. Und es geht, glaube ich, viel weniger um den Schlauch, sondern vielmehr um diesen lebensrettenden Finger, der ja die Thoraxhöhle eröffnet.
Ja, gerade unter dem Aspekt würde ich aber als erstes mal eine Nadelpunktion auf beiden Seiten favorisieren. Das ist relativ schnell durchführbar, zumindest initial effektiv, kann den Thorax entlasten und damit vielleicht auch den Spannungspneumothorax therapieren. Das wird natürlich nicht auf Dauer sein. Man muss sehr zügig daran denken, dann beidseitig eine Thoraxdrainage mit Mini-Thorakotomie dann einzulegen. Aber ich glaube, schneller geht in jedem Fall die Nadelpunktion.
Über schneller sind wir uns, glaube ich, einig. Wo würdest du das machen?
In jedem Fall beim Patienten mit einem traumatischen Herz-Kreislauf-Stillstand, wo ich, auch wenn es nur die geringste Vermutung von einem Spannungspneumothorax wäre, würde ich direkt mit der Nadelpunktion in jedem Fall beginnen, wenn es nicht erfolgreich ist, beziehungsweise wenn Luft kommt, dann sekundär in jedem Fall eine Thoraxdrainage auf beiden Seiten einlegen.
Um meine Frage zu präzisieren, klassisch Monaldi-Bülau, hättest du da eine favorisierte Position oder?
Ja, meine persönlich favorisierte Bülau-Position, die habe ich zigfach öfter durchgeführt wie Monaldi. Ich habe da immer ein bisschen Hemmungen bei Monaldi, weil man doch relativ von vorne relativ weit senkrecht in den Thorax hineinpräparieren muss. Ich finde das eine etwas gewöhnungsbedürftige Stelle, wo man das Ganze macht. Also zum Beispiel mir persönlich fällt es leichter, seitlich dann in Bülau-Position das Ganze zu machen. Und ich glaube, die meisten Kollegen haben hier auch wesentlich mehr Erfahrung.
Aber da sind wir ja schon bei der ersten Kontroverse. Also direkt Finger in Thorax gegen Nadeldekompression. Nadeldekompression, da muss man sich, glaube ich, bewusst machen, dass zumindest CT-Studien doch recht eindeutig zeigen, dass die 14-Gauge-Nadeln, die wir so durchschnittlich da haben, dass die zu kurz sind. Also wenn man über eine Nadeldekompression nachdenkt, dann müssen wir längere Nadeln nehmen. Da gibt es extra Dekompressionsnadeln, aber die müssen halt auf dem jeweiligen Rettungsmittel vorhanden sein. Muss man nur gedanklich machen. Ja, finde ich spannend. Und da kommen ja sicherlich zwei Aspekte zum Tragen. Das eine ist die Geschwindigkeit, das andere ist die mehr oder weniger endgültige Therapie gegenüber einer überbrückenden Maßnahme.
denke, man muss dabei vielleicht auch bedenken, wann lege ich die Thoraxdrainage ein? Oder wann muss ich die Thoraxdrainage einlegen? Im Rahmen von einer Reanimation und einem nachgewiesenen oder vermuteten Spannungspneumothorax auf einer der beiden Seiten. Ich glaube, da stellt sich die Frage nicht wirklich, das muss sofort gemacht werden. Auf der anderen Seite sind ja viele Patienten, die einen Pneumothorax haben, aufgrund vom Trauma, dann vielleicht aufgrund von einer Blutung oder Hypoxie oder ähnlichem einen Herz-Kreislauf-Stillstand haben, wo aber der Pneumothorax nicht zwingend die Ursache für den Herz-Kreislauf-Stillstand darstellt. Da wiederum stellt sich ein bisschen die Frage, wann lege ich die Thoraxdrainage ein? Weil das Einlegen von der Thoraxdrainage ist zwar jetzt nicht sonderlich kompliziert, wenn man das ein paar Mal gemacht hat, kann man das auch, glaube ich, relativ sicher selbstständig durchführen, wenn man bestimmte Rahmenbedingungen beachtet. Auf der anderen Seite werden da schon etliche Minuten vergehen. Also ich habe es nie selbst gemessen, aber 5 Minuten, 6 Minuten sind da beim durchschnittlich Trainierten, denke ich, ganz realistisch. Und da stellt sich halt die Frage, wenn ich jetzt wirklich einseitig oder beidseitig eine Thoraxdrainage wegen dem beispielsweise Hautemphysem einfach nur einlegen möchte, mache ich das vor Ort, mache ich es im Rettungswagen, mache ich es auf der Fahrt oder warte ich vielleicht mit der Maßnahme, bis ich im Krankenhaus bin. Und da gibt es halt ganz interessante Untersuchungen, zuletzt vor einigen wenigen Jahren, wo man zeigen konnte, dass es zumindest aus dem zeitlichen Aspekt heraus keinen großen Unterschied macht, ob ich die präklinisch lege oder im Krankenhaus. Es dauert halt immer ungefähr gleich lang. Was nicht heißt, dass man es erst im Krankenhaus machen sollte, was auch nicht heißt, dass man es nicht vor Ort machen darf oder was auch nicht heißt, man muss es vor Ort machen, sondern ich glaube, da braucht man ein bisschen Augenmaß und muss ganz individuell im Patient und seinen Zustand abwägen, mache ich es vor Ort unter vielleicht etwas höherem Risiko, unter weniger Sterilität oder kann der Patient soweit stabil transportiert werden? Es ist nur ein zusätzlicher Befund im Pneumothorax und ich kann vielleicht warten, bis ich im Klinikum bin, weil vielleicht dort die Kollegen mehr Erfahrung haben, das unter sterileren Bedingungen machen können oder vielleicht ein Thoraxchirurg oder ein Allgemeinchirurg da ist, der es häufiger macht und dementsprechend dann vielleicht auch mit einer höheren Erfolgsrate.
Genau, das ist eine spannende Diskussion. Man muss ja schon sagen, dass in den letzten Jahren die Thoraxdrainage oder die Thoracostomie immer wichtiger geworden ist. Und wo wir uns drei im Vorgespräch alle einig waren, die Anlage einer Thoraxdrainage sollte ein Notarzt beherrschen, in Deutschland präklinisch tätig ist. Aber trotzdem gibt es Situationen, und wir sind ja nicht immer 20 Minuten von der Klinik entfernt, sondern wir haben ja auch viele Notfälle oder 30 Minuten, wir haben ja auch viele Notfälle, wo der nächste Schockraum vielleicht nur 10 Minuten weg ist, ist dann vielleicht die Nadeldekompression unter Reanimationsbedingungen die elegantere Version für diesen Patienten. Besonders unter Herzdruckmassage, wo die Anlage einer Thoraxdrainage ja noch zusätzlich ersperrt ist, wenn man die Herzdruckmassage weitermachen möchte.
Also ich sehe da noch einen weiteren Punkt. Ja, die meisten Ärztekammern in Deutschland verlangen 2 Thoraxdrainagen, die man durchgeführt hat, bevor man dann letztendlich die Zusatzbezeichnung Notfallmedizin machen kann und als Notarzt draußen in der präklinischen Phase Patienten versorgen darf. Ich glaube nicht, dass man nach 2 Thoraxdrainagen, die man angelegt hat oder durchgeführt hat, völlig alleine in der Lage ist, eine Thoraxdrainage zielsicher unter sicheren Bedingungen und vor allem auch dann, wenn es um die Reanimation geht, relativ schnell überhaupt anlegen zu können. Das ist meines Erachtens schon auch ein gewisses Defizit in den Voraussetzungen, die von den Ärztekammern letztendlich für die Weiterbildungsordnung auch gegeben werden. Da braucht man schon ein paar mehr. Und ich kenne jetzt keine Zahlen, ich kenne keine Lernkurve. Ich wüsste jetzt auch nicht, ob das jemals irgendwie untersucht wurde. Aber Thoraxdrainagen, ich würde schon mal denken, dass man so 5 bis 10 eigentlich schon gelegt haben sollte, bis man eine gewisse Routine hat und es dann auch relativ schnell durchführen kann unter dem Stress, ja, weil Patienten hat Kreislaufstillstand, traumatischer Genese, das passiert ja einfach nicht einfach so, sondern da ist ja vielleicht ein Verkehrsunfall, da gibt es mehrere Verletzte, gibt viel Stress, vielleicht ist der Patient eingeklemmt, man kommt nicht richtig an den Patienten dran, man hat aufgeregte Mitarbeiter aus dem Rettungsdienst oder vielleicht weitere Notärzte, die da auch tätig sind. Das sind ja alles Faktoren und Situationen, die nicht dazu führen, dass man eine Maßnahme, die man zweimal selbst gemacht hat unter Anleitung, dann überhaupt alleine durchführen kann oder durchführen sollte. Also ich glaube schon, dass man da etwas mehr Training braucht. Das Gleiche gilt allerdings auch für die Nadeldekompression. Also da sehe ich das auch. Einmal irgendwo gesehen und dann selbst machen, ist das sicherlich kein Weg. So soll es nicht sein. So kann man den Patienten nicht sicher versorgen.
Ja, die Nadeldekompression ist ja ein Aspekt, wenn man so möchte, der Entlastung des Spannungspneumothoraxes, die ja, wenn man so will, auch noch einen kleinen Vorteil hat in dieser Situation, in der wir uns ja jetzt imaginär befinden, also diesem Traumakreislaufstillstand, wo wir ja mitunter auch unser Team koordinieren müssen. Und die Nadeldekompression ist eine Maßnahme, die auch Notfallsanitäter und Notfallsanitäterinnen im Rahmen ihrer Ausbildung durchaus üben. Und dementsprechend natürlich prinzipiell auch delegierbar wäre, wenn die entsprechenden Kolleginnen oder Kollegen die entsprechende Kompetenz aufweisen. Aber ich möchte noch einmal einen anderen Aspekt einbringen zum Thema Thoraxdrainage. Ich weiß gar nicht, ob es so wichtig ist, die Drainage einzulegen oder ob es nicht in dieser Situation, in der wir uns befinden, vielleicht für die initiale Versorgung sogar tatsächlich nur ausreichen könnte, eine Thorakostomie durchzuführen. Und ich glaube, wenn man, und das müssen wir uns alle klar machen, also die Notfallmedizin ist ein hochanspruchsvolles Fach, das sich immer weiter professionalisiert. Und das ist genauso, wie Professor Hinkelbein sagte, reichen uns diese zwei Thoraxdrainagen? Also für den Schein vielleicht ja, aber was ist denn mit dem Routineerhalt? Über solche Dinge muss man ja, glaube ich, auch sprechen, wenn man sich mit invasiven Maßnahmen in der Notfallmedizin befasst.
Ich versuche mal, diese Kontroverse zusammenzufassen. Wir sind uns erstmal einig, dass die endgültige Lösung eines Spannungspneumothorax die Thoraxdrainage ist. Wir sind aber unter besonderen Bedingungen. Wir haben einen instabilen, wahrscheinlich reanimationspflichtigen Patienten und müssen zusätzlich das Team koordinieren. Und da muss man sich zusätzlich fragen, wie weit ist das nächste Krankenhaus weg? Bin ich jetzt gerade der Richtige und ist dieses Team das Richtige, um die jeweilige Maßnahme durchzuführen? Und wovon profitiert der Patient am meisten? Und unter diesen Abwägungen muss ich die Entscheidung treffen. Und da ist weder immer die Nadeldekompression richtig, noch immer die Thorakostomie oder Thoraxdrainage als Steigerung, sondern das ist sehr abhängig von Transportweg, meinem Team, mir selbst, dem Patienten, der Patientin und den gesamten Rahmenbedingungen, die da noch dranhängen. Auch Tagesform, glaube ich.
Also. Ja, muss man ganz klar sagen. Ja. Uhrzeit vielleicht auch.
Auf jeden Fall. Also meine Performance ist nachts um 3 auf jeden Fall schlechter als um 9 Uhr nach dem zweiten Frühstück. Gut, ich glaube, das ist zu dem ersten Thema schon genug und ich glaube, wir haben da bei euch schon ein Gefühl geweckt für das, wo die Kontroversen liegen können. Das zweite Thema finde ich fast noch spannender, die Kontroverse präklinische Sonografie beim Trauma, möchte ich dazu sagen. Präklinische Sonografie ist ein viel größeres Feld. Wollen wir diesmal mit Jochen starten? Wie siehst du das?
Ja, ich glaube, wir kennen alle die Sonografie seit etlichen Jahren im klinischen Setting. Wir wissen es als wertvolle Hilfe bei der Anlage von Regionalanästhesie. Wir kennen es zur Unterstützung bei der Anlage von ZVKs. Wir kennen es beispielsweise auch aus dem Schockraum mit verschiedenen Untersuchungen, sei es Sonografie, Pleura, sei es FAST oder IFAST, um zumindest eine Idee dafür zu haben, ob der Patient freie Flüssigkeit im Abdomen hat oder nicht. Die Sonografie im Rettungsdienst außerhalb des Krankenhauses ist da wesentlich neuer noch und letztendlich erst dadurch möglich geworden, dass man kleine Geräte hat, Handheld-Geräte optimalerweise, die auch einen Akku haben und dabei aber auch eine zumindest praktikable oder möglichst gute Qualität des Bildes. Also ich weiß noch, als ich etwas jünger war und mein Pflegepraktikum gemacht habe und ein paar Formulaturen, da hat man ja nie was erkannt auf so einem Ultraschallgerät, weil es gefühlt nur 20 Pixel auf dem Bildschirm gab. Das ist ja mittlerweile wirklich um Welten besser. So, jetzt kommen wir zur präklinischen Sonografie. Es ist auf vielen Fahrzeugen oder Rettungsmitteln oder das heißt auch Luftrettungsmitteln ja mittlerweile Standard und auch verfügbar. Es sind wirklich oft kleine, praktikable und gute Handheld-Geräte, wo man neben letztendlich freier Luft im Abdomen oder Flüssigkeit im Abdomen auch Pneumothorax diagnostizieren kann. Oder wer es halt kann und den richtigen Schallkopf dazu hat, auch die kardiale Pumpfunktion zumindest mal optisch grob einzuschätzen. Von daher würde ich schon sagen, Ultraschall hat einen gewissen Stellenwert im Rahmen der präklinischen Versorgung. Nun ist aber auf der anderen Seite nicht unbedingt so, dass alles, was man machen kann, auch wirklich gut ist oder hilfreich ist. Ja, manche Dinge kann man auch machen und sie haben vielleicht nicht so arg viel Wert oder letztendlich eine Entscheidung für eine Therapie, der Therapieänderung. Und da würde ich leider, wenn ich ehrlich bin, den Ultraschall auch mit dazu zählen. Ich weiß, es ist vielleicht eine unpopuläre Meinung, die ich jetzt vertrete und vielleicht ist da auch ein bisschen überspitzt, aber ich glaube, die Verwendung vom präklinischen Ultraschall, gerade was jetzt Abdomen und freie Flüssigkeit betrifft, wenn ich den Verdacht habe, dass der Patient vielleicht freie Flüssigkeit im Abdomen haben kann, die ist nicht wirklich hilfreich, weil es gibt zwei Möglichkeiten. Vorausgesetzt Gerät geht, Gerät ist auch da, irgendein Mitarbeiter hat es auch eingeschaltet, der Akku funktioniert und ich habe den richtigen Schallkopf. Dann gibt es zwei Möglichkeiten. Ich sehe freie Flüssigkeit, ganz klar, dann weiß ich, der Patient hat freie Flüssigkeit. Die Konsequenz wird sein, ich gucke, dass ich so schnell wie möglich ins Krankenhaus komme und entsprechend Volumentherapie mache. Andere Möglichkeit, ich sehe keine freie Flüssigkeit. Das kann natürlich bedeuten, dass der Patient auch gar keine freie Flüssigkeit hat. Das kann aber, muss man sagen, auch bedeuten, dass der Patient freie Flüssigkeit hat, vielleicht nicht allzu viel, dass ich sie einfach nur nicht sehe. Und da kommen wir auch wieder zu den Skills zurück. Wer Ultraschall durchführt, das ist ja nicht gerade irgendwie draufhalten und gucken, sondern auch da braucht man gewisse Skills, da braucht man gewisse Routine, man braucht ein gewisses Training, um möglichst sicher das Ganze zu machen. Gehen wir mal davon aus, der Notarzt hat, oder Notärztin oder wer auch immer den Ultraschall macht, aber wenn ich jetzt ganz kritisch bin, was ist denn wirklich die Konsequenz daraus? Wenn ich einen instabilen Patient habe, wo ich weiß, halt freie Flüssigkeit, werde ich gucken, dass ich so schnell wie möglich ins nächste oder nächstgelegene Krankenhaus komme, um den Patient dann zu versorgen, gegebenenfalls zu laparotomieren und die Blutungsquelle zu finden und die Blutung zu stoppen. Wenn der Patient keine freie Flüssigkeit hat, mache ich ja nicht extra langsamer. Da werde ich mich auch beeilen, wenn er instabil ist. Er wird auch Volumentherapie bekommen, weil wenn es keine Blutung ist, kann es natürlich auch irgendeine andere Form von Schock sein. Von daher wird es aus meiner Sicht keine große Konsequenz haben. Und da muss man halt fragen, eine Diagnostikmöglichkeit, die mitunter zeitaufwendig ist und keine große klinische Relevanz im Sinne von Therapieänderung oder Planänderung hat, muss ich die denn zwingend einsetzen? Ist es vielleicht eher eine Spielerei? Kann ich es machen? Und ich glaube, auch das muss man halt so ein bisschen im Einzelfall sehen. Also ich würde nicht, also definitiv nicht so weit gehen und zu sagen, wir brauchen keinen Ultraschall und wir lassen das Gerät zu Hause. Ich glaube, das wäre falsch. Andererseits, genauso falsch wäre, wenn man sich mit dem Gerät nicht gut auskennt und braucht 5 Minuten, bis man irgendwie den richtigen Schallkopf ausgewählt hat und dann trotzdem noch kein richtig gutes Bild sieht und am Ende 10 Minuten umgegangen sind und ich kann nicht wirklich sagen, hat er jetzt Freiflüssigkeit oder hat er keine. Das macht halt auch nicht so viel Sinn. Also von daher, ich glaube, mit Augenmaß muss man es einsetzen. Ich bin allerdings hinsichtlich der diagnostischen Relevanz, was Therapie, Plan, Planung, Ablauf betrifft, eher etwas skeptisch und würde sagen, muss man nicht unbedingt machen.
Gerrit, wie siehst du das?
Ja, also ich empfinde die Entwicklung mit dem Ultraschall in der Präklinik gar nicht so schlecht, muss ich sagen. Sie ist aber letztlich ähnlich wie Professor Hinkelbein. Es hängt immer so ein bisschen davon ab, glaube ich, aus welchem Fachgebiet, unter welchem Aspekt man vielleicht den Notfall betrachtet. Ich selbst bin noch in so einer Zeit groß geworden, wo Domsonde bedeutete, dass man alle Organe durchschallt, durchmisst und eventuell letztlich Pathologien nachweist, die vielleicht der Fragestellung gar nicht dienlich sind. Ich glaube, in der Situation, in der wir uns befinden, geht es eigentlich um den Fokus. Und der Fokus ist, dass wir klar eine Fragestellung haben, die wir beantworten wollen. Und das unter Zeitdruck. Also man darf sich nicht dazu verleiten lassen, Minuten verstreichen zu lassen. Das muss definitiv klar sein. Ein ganz klar definierter Untersuchungsalgorithmus, der innerhalb von 30 Sekunden abzuschließen ist. Und es stimmt, also was hat das für uns für Konsequenzen in der Präklinik? Ich glaube, bei dem Patienten oder der Patientin, die vielleicht mit dem Motorrad gestürzt ist oder die vielleicht schon bei uns im RTW liegt, ist das nicht so von Bedeutung. Aber wenn ich so den, irgendwie hemodynamisch kompensierten jungen Menschen im Auto eingeklemmt habe unter Umständen, wo ich mich entscheiden muss, mache ich jetzt eine Crashrettung vielleicht oder habe ich die Zeit, den unter immobilisatorischen Aspekten in Ruhe aus dem Auto zu holen? Da kann es vielleicht einen Unterschied machen, ob ich in der fokussierten abdominellen Sonographie freie Flüssigkeit sehe, ja oder nein. Und ich glaube auch in der Situation, in der wir uns befinden, wenn wir an den traumatischen Kreislaufstillstand denken, lohnt es sich schon einmal mit dem Echo zum Beispiel subxiphoidal aufs Herz zu schauen, ob wir vielleicht Anzeichen für eine Perikardtamponade sehen. Und ich glaube auch, dass die Ultraschall-Diagnostik uns vielleicht Möglichkeiten gibt, periphere Venenkatheter auch einfacher zu legen im Bereich der Präklinik.
Auf jeden Fall. Das sind ja super spannende Aspekte. Wir sind wieder ähnlich der Thoraxdrainage. Dabei bin ich der Richtige, um das zu machen. Ist die Patientin, der Patient der Richtige, um das zu machen? Also wenn ich den Schockraum um die Ecke habe, ist es sicherlich sinnvoll, einen instabilen Patienten schnell in den Schockraum zu bringen. Da sind wir uns einig.
Ja, also ich würde mich immer so ein bisschen die Frage, oder ich würde mir die Frage stellen, wenn sie zum Ultraschall beispielsweise geht, glaube ich, dass meine Diagnostik eine therapeutische Relevanz haben wird. Soll heißen, ändere ich dadurch meinen Plan, sei es Zielkrankenhaus, Fahrgeschwindigkeit, was weiß ich, ändert sich da was oder ändert sich nichts? Ja, wenn ich sage, nein, es ändert sich nichts, würde ich es auch lassen, ehrlich gesagt. Weil dann verliere ich nur Zeit, um das Ganze zu machen. Wenn ich denke, dass sich was ändert oder ändern könnte, dann würde ich es auch durchführen. Ich glaube, dann ist auch wichtig und auch völlig richtig. Ja, also bitte jetzt nicht falsch verstehen, ich bin da kein kompletter Gegner, ja, sondern ich glaube, man muss es wohl überlegt mit Augenmaß einsetzen und ist halt leider in vielen Fällen so, dass es keine große Relevanz hat und damit verliert man leider oft nur Zeit, insbesondere wenn man halt nicht ausreichend Routine hat oder trainiert ist. Ich möchte aber noch so einen kleinen weiteren Fokus nochmal bringen. Es geht ja jetzt auch nicht nur um die freie Flüssigkeit für den Ultraschall, sondern man kann ja auch, wenn wir jetzt auf den Pneumothorax zurückkommen, eine Etage höher nochmal gucken, ob der Patient Pleurakleiden hat, ob er letztendlich einen Verdacht auf den Pneumothorax hat. Ich glaube, das kann eine sehr wichtige Entscheidung sein. Das kann auch vielleicht ein Ausschluss sein, den man machen muss, der eine unmittelbare therapeutische Konsequenz haben kann. Also für sowas lasse ich es mir auch sehr gerne gefallen. Ich glaube, da kann das wirklich hilfreich sein. Aber auch das muss man natürlich können und nicht irgendwo einmal gesehen haben und dann mal 10 Minuten probieren und gucken, ob ich was rausfinde oder nicht. Ja, das macht halt beim besten Willen keinen Sinn.
Da kann ich sogar eine eigene Anekdote zu erzählen. Ist schon ein bisschen her. Ich hatte einen Patienten, der zwischen seinem Treckeranhänger und seiner Deichsel und seinem Trecker eingeklemmt war. Und Rettung war schon erfolgt und er lag bei mir vor Trage und ich habe bei diesem Thoraxtrauma einen Ultraschall gemacht und habe keinen Pneumothorax gesehen. Also ich habe überall Seashore-Sign gesehen und habe an 4 Punkten und habe ihn dann so in die Klinik gebracht. In meinen eigenen Schockraum und habe in dem Schockraum gesagt, ich habe geschallt, kein Pneumothorax. Und wie denn so ein Schockraum ist, buff, war das Thoraxbild gemacht. Ich stand so, dass ich die Aufnahme gesehen habe direkt und sehe einen riesigen Pneumothorax. Das Gelächter war natürlich auf Seiten der Unfallchirurgen und der unfallchirurgischen Oberärztin in dem Fall groß. Und sie hat mich natürlich damit hops genommen auf eine nette Art und Weise. Man muss aber natürlich auch fragen, ich habe den Patienten ja stabil in der Klinik abgegeben. Also natürlich habe ich mich in dem Moment, entweder der Pneumothorax ist in der Größe erst entstanden, oder ich habe mich verguckt. Beides möglich, kann ich im Nachhinein, kann keiner aufklären. Aber ich habe den Patienten ja stabil in der Klinik abgegeben. Also hätte es an meinem Management wirklich etwas ändern müssen, wenn ich diesen Pneumothorax gesehen hätte? Oder war es in Ordnung, ihn so spontan atmend einfach abzugeben? Und er hat im Schockraum seine Thoraxdrainage gekriegt.
Ja, ich denke, dass diese Maßnahmen, die wir gerade besprechen, ja auch sehr invasiv sind und auch gerade in der Präklinik unter ja nur sehr eingeschränkten Bedingungen erfolgen können. Und es ist daher nur ratsam, Patienten oder Patientinnen, die hämodynamisch stabil sind, nicht mit invasiven Maßnahmen zu versorgen, die vielleicht in der Klinik viel sicherer und besser durchzuführen sind. Und wegen deiner Erfahrung, die du da gemacht hast, so ein Befund ist ja niemals stationär. Der Notfall ist ja dynamisch und wenn du in der ersten Situation dort vielleicht noch keinen relevanten Pneu an der Stelle gehabt hast, dann geht er dir natürlich durch. Und naja, ich gönne den Unfallchirurgen ja ihren Spaß, aber das darf man da, glaube ich, nicht vergessen.
Absolut. Jochen hat das vorhin sehr schön gesagt. Präklinische Sonographie ist kein Selbstzweck. Es muss eine therapeutische Konsequenz haben. Ändert es gerade was oder mache ich diese Sonographie nur für mich und am Ende leidet der Patient unter der Zeit, die verloren geht? Dann kommen wir, glaube ich, auch schon direkt zum dritten Thema. Und das ist ein Thema, ich glaube, es ist auf vielen ärztlichen Rettungsmitteln verlastet, wird aber extrem selten genutzt. Das ist der ZVK, der präklinische. Wie steht ihr dazu? Diesmal würde ich sagen, startet Gerrit wieder.
Ja, also ich glaube, wir haben ja mittlerweile ja verschiedene Herangehensweisen, wie wir mit C-Problemen umgehen bei Patientinnen und Patienten, die traumatisiert sind. Und da steht natürlich im Vordergrund erstmal die Kontrolle der Blutungen mit allen verschiedenen Möglichkeiten, die wir dort haben, sei es jetzt Beckenschlinge bei Beckenfrakturen, sei es Tourniquetanlagen oder eventuell auch der Einsatz von Hämostyptika. Das ist natürlich das A und O. Und wenn es dann darum geht, einen Volumenersatz durchzuführen, dann glaube ich, ist immer noch der periphere Venenzugang das Mittel der Wahl, sofern er applizierbar ist und unter vielleicht der Hilfe von sonografischen Techniken. Das möchte ich hier noch einmal anbringen. Ja, und ich persönlich glaube, dass der präklinische ZVK sehr zeitaufwendig ist, in der Vorbereitung, in der Durchführung unter schlechten Bedingungen nur erfolgen kann. Und angesichts von Alternativen wie zum Beispiel intrazellulären Zugängen in der Präklinik eigentlich keine Rolle spielen sollte. Das ist dann in der Schockraumversorgung in der Klinik eine andere Situation. Aber präklinisch, glaube ich, sollte man das entbehrlich machen, oder? Was denken Sie?
Also ich würde vielleicht mal erstmal eine Frage stellen. Ich glaube, wir drei, wie wir hier sitzen, haben zusammen Rettungsdiensterfahrung von mehr als einem halben Jahrhundert. In der Summe, also nicht am Stück, aber in der Summe. Wer von uns drei hat denn schon mal ein ZVK in der präklinischen Phase gelegt? Okay, Sie können natürlich alle nichts sehen. Ja, ich kann es, aber ich kann Ihnen sagen, Sie verpassen nichts, weil es hat sich keiner gemeldet von uns dreien. Also drei erfahrene Notärzte, seit Jahren viel Erfahrung, nie jemanden ZVK gelegt in der präklinischen Phase. Ich glaube, das liegt bei uns dreien auch sicherlich nicht daran, dass wir es nicht können, weil wir es nahezu jeden Tag in der Klinik entsprechend machen. Ich sehe es ganz genauso. Ich glaube, der ZVK und die Anlage von einem ZVK hat in der präklinischen Phase eigentlich keine Bedeutung. So, wer mich kennt, weiß, dass ich das Wort eigentlich nicht mag und Sätze, die eigentlich enthalten, natürlich immer sehr mit Vorsicht genossen werden müssen. Ich würde mich, glaube ich, nicht darauf einlassen zu sagen, der ZVK hat in der präklinischen Phase gar keine Bedeutung. Ich glaube, das ist falsch, weil es gibt einige ganz, ganz, ganz wenige Patienten, wo man vielleicht doch einen braucht. Das mag der Patient sein, der vielleicht eine Blutung hat oder ein akutes Schockgeschehen, den ich in irgendeiner Art und Weise mit der Volumentherapie versorgen muss, wo es überhaupt gar nicht geht, unter geordneten Bedingungen, vielleicht keinen intraossären Zugang habe oder, keine Ahnung, die intraossäre Nadel auf den Boden gefallen ist und nicht mehr verwendet werden kann. Ich glaube aber, dass die Wahrscheinlichkeit, dass man sowas in der präklinischen Phase überhaupt braucht, derart gering ist, dass man wirklich überlegen muss, ob bei einem ZVK, den man in 10 oder 15 Jahren auf dem NEF braucht, es wirklich gerechtfertigt ist, den ZVK da mitzuführen. Also wenn man so denken würde, müsste man ja auch ganz viele andere Dinge mitnehmen, sei es die Knochensäge, die mal auf dem Auto war oder irgendwelche senkstarken Sonden, die es schon lange nicht mehr gibt, irgendwelche anderen Thorakotomie-Sets oder Amputatsets oder diesen ganzen Kram, den man eigentlich so alle 100 Jahre mal nur braucht. Und ich glaube, da gehört der ZVK leider auch dazu. Da kommt natürlich auch wiederum das Problem dazu, ZVK in der Klinik legen macht jeder, der in der Anästhesie arbeitet, relativ regelmäßig. Ich glaube, da ist ein gutes Training da, das kriegt man auch hin. Muss man bedenken, viele Kollegen können es nur mit Ultraschall und nicht ohne. In der präklinischen Phase, gut, wenn man ein Ultraschallgerät hat, kann man es natürlich nehmen. Dann kostet es aber noch mehr Zeit, also dass man wahrscheinlich auch ohne stechen müsste. Dann wird man nicht wie gewohnt Vena jugularis interna wahrscheinlich nehmen, weil man den Patienten nicht kopftief lagern kann, sondern man wird wahrscheinlich Vena subclavia nehmen, was man in der Klinik eher weniger macht, weniger Erfahrung hat. Die Sterilität kommt mit dazu, die nicht gewährleistet ist und dann zu guter Letzt die Routine. Und zwar nicht die Routine für ein ZVK, sondern die Routine für das ZVK-Set. Ja, es ist was anderes, wenn ich jeden Tag die gleiche Firma in der Klinik in der Hand habe und regelmäßig ZVKs damit lege. Das kenne ich blind und weiß, wie es funktioniert. Es gibt aber ganz viele Sets und da hatte ich auch schon ein paar gehabt, die macht man auf und denkt, oh, ja, was muss ich da jetzt nehmen? Was gehört dahin? Und wie funktioniert das? Und das ist eine sehr große Fehlerquelle und ein großes Risiko.
Ich möchte sogar noch erweitern, was du sagst, weil es ist ja nicht nur das Set, was ich nicht kenne, sondern die fehlende Übung beim gesamten Team. Ich habe in den seltensten Fällen eine Notfallsanitäterin, einen Notfallsanitäter, der nebenbei Anästhesie- oder Intensivpflegekraft ist. In den meisten Fällen sind es hauptberufliche Notfallsanitäterinnen und Notfallsanitäter, die das alles schon mal gesehen haben, aber die sicherlich nicht die Expertise darin haben, ZVKs zu legen, weil es einfach in der Präklinik so selten ist, dass keiner von uns dreien das schon mal gemacht hat.
Ich glaube, da spielt wieder so ein bisschen das eine Rolle, was auch bei der Sonographie eine Rolle spielt, nämlich man darf dann auch nicht aus dem Auge verlieren, dass man dem Patienten eigentlich im Krankenhaus besser helfen kann und ihn dann schnell ins Krankenhaus bringt und nicht ja, wertvolle Zeit vielleicht verstreichen lässt in der Anlage von zentralvenösen Kathetern.
Genau.
Also ich glaube ganz klar, dass der periphervenöse Zugang Standard ist, bleibt und sein wird und sollte. Der intraosäre Zugang, die Wahl Nummer 2. Wenn beides versagt, warum auch immer, und ich es unbedingt brauche, kann ich ZVK natürlich in Erwägung ziehen. Aber es muss eine absolute Rarität bleiben. Und das wird so selten sein, dass man sich wirklich überlegen muss, ob auf dem Auto so ein Set überhaupt vorhanden sein sollte. Ich denke, ganz ehrlich, kann man eigentlich drauf verzichten.
Ich glaube, da sind wir uns diesmal tatsächlich alle einig. Eigentlich können die Sets runter. Vielen, vielen Dank für das nette Gespräch und die tollen Kontroversen. Ich finde, das hat auf alle Aspekte nochmal ein anderes Licht geworfen, dass man einfach alle, besonders die invasiven Maßnahmen, die wir machen, aus zwei Blickwinkeln sehen muss und sich immer genau überlegen muss, profitiert mein Patient, meine Patientin gerade von dem, was ich tue? Oder profitieren wir alle am meisten davon, wenn wir einfach schnell in die Klinik fahren? Als Gästen gebühren euch die letzten Worte.
Ich glaube, es ist wichtig, Maßnahmen, die man durchführt oder durchführen möchte, auch wirklich sicher zu beherrschen. Nur dann, wenn man ausreichendes Training hat, kann man sie durchführen. Man muss immer dabei überlegen, nutzt das was, was ich hier tue, oder nutzt es nichts, kostet nur Zeit. Und wenn man das ein bisschen individualisiert, vielleicht reflektiert kurz, bevor man eine Maßnahme durchführt oder einen Auftrag gibt, glaube ich, kann man für den Patienten das beste Behandlungsergebnis als solches erreichen. Also von daher lieber dann zügig ins Krankenhaus fahren, anstelle lang rumzumachen, ob ich irgendeinen Thorax-Sono oder Abdomen-Sono machen kann. Vielleicht lieber eine rasche Nadelpunktion, bis das Thorax-Drainage-Set gerichtet ist. Oder aber dann einen intraosären Zugang anstelle von einem peripher-venösen, wenn er nicht geht. Ich glaube, das kann man alles vertreten. Viele andere Dinge muss man wirklich sehr, sehr kritisch hinterfragen, bevor man sie durchführt.
Ja, und ich glaube, dass die Notfallmedizin durch die Entwicklung in den letzten Jahren sich immer weiter professionalisiert hat und wir diesen Weg mitgehen müssen, auch als Ärztinnen und Ärzte uns ständig weiterbilden müssen, auch unsere praktischen Skills vertiefen müssen. Ja, und das bedeutet dann letztlich auch, dass man an der einen oder anderen Stelle ja auf eine Diagnostik oder eine Therapie verzichtet, wenn sie letztlich unterm Strich für den Patienten oder die Patientin nichts Positives bewirkt.
Vielleicht noch ein kurzer zusätzlicher Hinweis. Also es gibt ja viele Kurse, wo man sowas lernen kann oder üben kann. Viele dieser Kurse sind ja an Kadavern oder Tierpräparaten oder, wenn es noch einfacher ist, irgendwelche Plastikteile oder Puppen. Ich glaube, das kann dazu dienen, dass man das Handling als solches erlernt. Das wird aber nicht dazu führen, dass man die Technik erlernt. Ja, ich glaube, die Technik muss man wirklich beim Mensch machen. Von daher, so ein Kurs ist wichtig und gut als Basis, aber das ersetzt nicht, dass man es mehrfach so lange beim Menschen macht, bis man es auch wirklich kann. Und ich glaube, das ist auch ganz wichtig.
Super, ich glaube, das sind sehr schöne Schlussworte. Vielen Dank für eure Zeit.
Sehr gerne.
Vielen Dank.
Das Codewort für den Traumarea-Beitrag lautet Sonographie.
Und der zweite Beitrag, auch wenn Jan heute nicht da sein kann, hat Jan etwas aufgenommen. Wir sprechen über Wassereis im Aufwachraum.
Sehr thematisch passend zum aktuellen Wetter.
Ja.
Mhm. Und auch ich habe mich heute mit einer meiner Kollegen getroffen, das ist Annika. Und Annika hat sich für ihre Facharbeit mit dem Thema Eis im Aufwachraum beschäftigt. Und ich würde Annika mal einmal kurz bitten, sich vorzustellen und dann gehen wir auch gleich ins Thema.
Ja, hallo, ich bin Annika. Ich arbeite im DKH in Hamburg und habe von März 21 bis Februar 23 meine Fachweiterbildung für Anästhesiepflege an der UKSH in Kiel gemacht und musste mich dann zum Ende ja mit einer Facharbeit auseinandersetzen. Und da kam mir dann irgendwann die Idee, mich mit Eis zu beschäftigen, anstatt wieder mit einem schweren Atemweg oder mit Wärmemanagement. Und ja, ich freue mich, heute hier sein zu dürfen.
Ja, dann fang doch gleich mal an.
Ja, als es dann um die Ideenfindung ging, musste ich mich an ein Gespräch erinnern, was ich mal geführt habe. Ich bin mal von einem neuen Kollegen gefragt worden, ob wir eigentlich Eis im Aufwachraum für die Patienten hätten. Und dann dachte ich damals noch, was ist das für eine Frage? Natürlich nicht. Und habe mich dann aber näher damit beschäftigt und fand es extrem spannend, was Eis alles machen kann. Und ich habe dann mich erstmal auf eine Literaturrecherche begeben und habe gar nicht so viel gefunden. Es gab sehr viele Fachartikel, aber lediglich eine Studie, die ich auch dabei habe, und habe mich erstmal so durch die Fachartikel gelesen und konnte überall finden, dass Eis halt die Atemwege, die Schleimhäute erfrischt und kühlt und gerade nach einer Narkose den Rachenraum, der durch einen Tubus oder eine Larynxmaske gereizt ist. Unsere Medikamente hinterlassen ja nicht irgendwie den besten Geschmack mitunter im Mund. Gerade wenn man sehr lange nüchtern ist und lange auf eine OP warten musste, hilft es also auch gegen schlechten Geschmack im Mund. Und richtig spannend fand ich, dass es gegen eventuell auftretende postoperative Übelkeiten erbrechen hilft, also PONV-Prophylaxe mit unterstützt. Es verbessert das Wohlbefinden und steigert die Zufriedenheit der Patienten nach einer Operation. Und es ist ein kleiner Belohnungsfaktor. Das so aus den Fachartikeln.
Ja, sehr gut. Das, als ich mich damit beschäftigt habe, als ich das gesehen habe, dass wir das machen, habe ich eben auch eine Google-Anfrage als erstes gemacht. Und da fand ich Kliniken, die damit werben, richtig. Und das fand ich spannend. Und weil es eben den Patientenkomfort sehr steigert, haben sie sich das auf ihre Webseite gepackt und geschrieben. Und ich mache mittlerweile auch schon in meinen Prämikationsgesprächen Werbung dafür, dass die Patienten sich darauf freuen schon. Also mit positiver Suggestion in die OP reingehen.
Das höre ich auch viel vorne bei Patienten, die bei uns vorne in der zentralen Einleitung liegen, die dann fragen, ob sie denn im Aufwachraum Eis bekommen, die das wirklich von euch in der Prämedikation so angepriesen bekommen haben. Oder auch natürlich die Patienten, die mehrfach bei uns operiert werden, die das schon kennen und sich schon vor der OP da definitiv drauf freuen. Und ich komme da später auch noch zu, in den Dingen, die wir so gesehen haben. Es steigert auch ganz klar die Narkosequalität. Weil was erzähle ich denn, wenn ich eine Vollnarkose hatte? Ich hatte Schmerzen, ich habe geschivert und ich habe gespuckt. Das sind die drei Dinge, die irgendwie rausgehen.
Zumindest negativ konnotiert sind.
Absolut, genau. Ja. Und Eis im Aufwachraum, ich bin ein absolutes Fangirl und liebe es total und hat nur positive Aspekte.
Das sind ja alles subjektive Empfindungen, die wir jetzt besprochen haben. Was hat denn die Literatur objektiv, kann die dazu sagen, was für Daten hast du da gefunden?
Also es gibt eine Studie aus Großbritannien, die in einem Krankenhaus in den Niederlanden Zufallsstichprobe durchgeführt haben, und zwar von 1668 Patienten, 3 Monate vor der Einführung von Eis im Aufwachraum und 3 Monate danach. Frauen als auch Männer durch die Bank weg, alle waren über 18 Jahre alt und alle Patienten unterzogen sich einer großen elektiven Gelenkersatzoperation. Logischerweise waren tracheotomierte und postoperativ beatmete Patienten außen vor gelassen. Und die Hypothese dieser Studie war, dass Eis während der postoperativen Zeit im Aufwachraum die Inzidenz von PONV verringert. Und die Ergebnisse der Studie, PONV und die Anwendung von Antiemetika traten seltener auf und waren weniger schwerwiegend. Sowohl der Einsatz von Antiemetika waren mehr als halbiert worden, aber spannend war zu sehen, dass dieser Effekt nur bei Patienten zu beobachten war, die postoperativ Morphin als Analgesie erhalten hatten.
Was ja eben auch einer der Risikofaktoren für PONV ist, dass für Operationen, wo postoperative große Opiatmengen im Aufwachraum und auf den Stationen notwendig ist, da ist die Inzidenz des PONVs erhöht.
Genau.
Insofern haben wir für diese Patienten einen weiteren Köcher ein Pfeil im Köcher, schon wieder falsch rum, und können den Patienten Eis anbieten.
Genau. Ja, und als absolutes Fazit denn letztendlich, dass bei Patienten mit einem hohen PONV-Risiko das Angebot von Eis im Aufwachraum einfach kostengünstig und nicht invasiv als super einfache anzuwendende Intervention darzustellen ist und bei der Reduzierung von PONV sehr wirksam zu sein scheint.
So, nun haben wir die Idee. Wie kam es zur Umsetzung in unserer Klinik?
Als ich dann so die Idee hatte und damit geliebäugelt habe, setze ich das um. Eigentlich wollte ich ja nur drüber schreiben und habe das unserem Chefarzt erzählt, dass ich da so mit liebäugel. Und die erste Aussage war, wollen wir es nicht auch umsetzen? Und dann ging das alles ganz schnell. Wir haben bei uns im Einkauf Eis bestellt und ein kleines Gefrierfach für den Aufwachraum. Und dann hat das 2 Wochen gedauert und es gab Eis im Aufwachraum.
Ja, das ist ganz interessant, dass sozusagen der Einkauf, diese vorgefertigten Wassereistüten als Posten bestellen konnte. Das ist sicherlich sehr wichtig zu wissen, dass der Klinikeinkauf das kann, der eigene. Allerdings musste dieses Eis dann noch gefroren werden. Und dafür hat sich unser Chef nicht lumpen lassen und hat in den Aufwachraum einen Gefrierschrank gestellt.
Genau, unsere kleine hauseigene Eisdiele.
Ja.
Ich habe nachher auch noch die Kosten dabei, um das mal runterzurechnen. Und dann haben wir uns überlegt, wer darf denn bei uns im Aufwachraum Eis essen? Na klar, alle Patienten, die keine Nahrungskarenz einhalten müssen. Jetzt muss man sagen, dass in unserem Aufwachraum ja auch viele Patienten mit einer Nahrungskarenz direkt eine Nacht rüber auf die IMC-Station gehen und somit eigentlich bei uns alle Patienten im Aufwachraum Eis essen dürfen. Natürlich, wenn alle Schutzreflexe ausreichend zurückgekehrt sind. Man sollte ausreichend wach sein und jemand, der schon schivert, komme ich vielleicht auch nicht noch mit dem Eis um die Ecke. Darauf haben wir uns dann geeinigt und dann ging es auch schon auf das Eis fertig und los.
Und was konnten wir beobachten bei den Patienten, denen wir das Eis angeboten haben?
Also wir konnten all das beobachten, was auch die ganzen Fachartikel so beschrieben haben. Es kühlt und erfrischt definitiv die Schleimhäute. Die Patienten wirken so zufrieden und so entspannt und so wach und glücklich. Und wenn man in diesen Aufwachraum reinkommt, es ist so eine andere Atmosphäre. Also es macht nicht nur die Patienten glücklich, sondern auch uns so glücklich, in diese glücklichen Eisgesichter reinzugucken, weil die sich alle so extrem freuen, die fühlen sich total gesehen, total gut umsorgt, verbessert das Wohlbefinden, sind alle durch die Bank weg begeistert, hilft total gegen diesen trockenen Geschmack und unguten Geschmack im Mund. Auch wir konnten beobachten, dass es weniger Ponf-Auftreten gab. Also das, was die Studie belegen konnte, konnten wir genauso beobachten. Ja, und die ganze Stimmung im Aufwachraum war einfach anders.
Da hast du mir mal gesagt, dass besonders die alten Omis und Opis sich an ihre Kindheit zurückversetzt fühlen und mit großer Liebe an dem Eis lutschen.
Cola-Eis, genau.
Es ist Cola-Eis.
Absolut. Ich war dann viel im Aufwachraum eine Zeit lang, um das auch ein bisschen selber so zu beobachten.
Zu begleiten, ja.
Genau. Und ich hatte wirklich das Gefühl, dass vor allem ältere Menschen, die haben so ein Flashback. Und ich meine, wir haben alle Eis in der Kindheit gegessen. Es war immer was Besonderes. Und man kann die damit extrem gut wieder einfangen, in Anführungsstrichen. Und auch die Compliance steigert sich. Dann, was wir schon angesprochen hatten, dass die Patienten sich schon vor der OP auf das Eis freuen. Wir haben auch super viel positives Feedback von den Stationen bekommen, die dann die Patienten weiter versorgen, nachdem die Aufwachraumzeit zu Ende ist. Und wir hatten auch im Team das Gefühl, dass die Patienten mit dem Eis weniger Opiatbedarf haben, weil sie von ihrem Wundschmerz ein bisschen in Anführungsstrichen abgelenkt sind.
Ja.
Und wir konnten ganz klar sehen, dass Nicht-Opioide und ein Eis so viel häufiger als postoperatives Schmerzmanagement ausreichen.
Wobei das auch dazu natürlich darauf zurückzuführen ist, dass die Anzahl der wenig schmerzhaften Eingriffe natürlich auch einen großen Teil der zu versorgenden Patienten mit hergibt.
Ja.
Ja, sagst du noch was zu den Kosten?
Gerne. Also 200 Wassereis kosten 13 Euro. Das ist dann pro Eis 0,065 Cent, also wirklich so, so günstig. Und der Gefrierschrank war eine Einmalinvestition von 179 Euro.
Ja, und man muss ihn natürlich betreiben, die Stromkosten kommen natürlich auf. Aber wenn man kurz den einen Schub machen will, das PONF ist trotz Weiterentwicklung der Anästhesietechnik und der Narkoseführung immer noch mit einer Inzidenz von 20-30% beschrieben, wenn man keine medikamentöse Prophylaxe macht. Das ist eine wirklich starke subjektive Beeinträchtigung und deshalb ein überaus relevantes Problem für unsere Patienten. Und das PONF stellt die häufigste Ursache für die stationäre Aufnahme eigentlich ambulant geplanter Patienten dar. Und kein PONF zu entwickeln ist für Patienten, die bereits einmal PONF hatten, viel wichtiger als schmerzfrei zu sein. Und das ist genau das, was ich eben auch beobachtet habe, dass wenn mir Patienten in der Kommunikationsgespräch sagen, ja, ich hatte immer Übelkeit und die Kollegen haben schon gemacht, was immer sozusagen auch gemacht werden kann, und mir war trotzdem kotterig danach, dann ist es der Punkt, wo man eben versuchen kann, mit diesem weiteren Erweiterung des Konzepts und eben auf multimodale Beine das zu stellen, mit eben einer TIVA, einer PONF-Prophylaxe und mit der positiven dass man sich auf ein Eis freuen kann im Aufwachraum, dass das Eis die Schleimhäute kühlt, dass es einen guten Geschmack macht, dass man die Patienten gut darauf vorbereitet, eben, dass man sich kümmert und das Maximale tut, dass das PONF eben nicht auftritt.
Absolut.
Es gibt Risikogruppen für PONF, das sind Kinder, ab dem dritten Lebensjahr so ungefähr, insbesondere bei Strabismus-OPs. In Lübeck, wo ich vorher gearbeitet habe, haben wir da noch nicht die Möglichkeit gehabt, das Eis in der Kinderanästhesie zu testen oder das damit durchzuführen. Da muss man auch allerdings sagen, dass die Kinder ja in der Regel stark postoperativ auch noch abgeschirmt werden und nicht leicht einen Wachheitsgrad erreichen, wo sie Eis essen würden. Aber in der Folge ist das sicherlich auch etwas, was bei Kindern, wenn sie das richtige Lebensalter erreicht haben und die richtige Wachheit erreicht haben, sehr gut anzuwenden ist. Ansonsten Frauen und laparoskopische Eingriffe, insbesondere Cholezystektomien oder gynäkologische Laparoskopien, insbesondere die Kinderwunschpatienten, die ja mit einem sehr hohen Sympathikatonus mit sehr großer Aufregung in die Operation starten, da ist es sicherlich sehr gut in das Konzept einzugliedern, wo eventuell TIVA und Prophylaxe-Medikation allein nicht reicht. Hast du noch was zu ergänzen?
Nachts um drei in so einem stressigen BD macht so ein Eis auch sehr glücklich, ne? Also jetzt.
Das darf die Geschäftsführung dann aber nicht wissen.
Haben wir ja auch nicht gesagt. Sind wir hier unter uns.
Ja, super. Wir müssten noch ein Codewort für diesen kleinen Beitrag finden. Und da liegt ja nichts so nahe wie das Codewort.
Eis.
Zu wählen. Also das Codewort für den Beitrag Eis im Aufwachraum lautet Eis. Ja, vielen Dank, Annika. Wir können uns gerne nochmal mit weiteren Themen, die dir am Herzen liegen, uns überlegen, dass wir uns da zusammensetzen.
Gerne.
Ich finde es sehr toll, dass du dich getraut hast und auf meine Einladung hier zu uns gekommen bist. Und bis zum nächsten Mal.
Ja, vielen Dank. Bis zum nächsten Mal.
Und damit kommt der Podcast, glaube ich, zu einem Ende.
Genau, und das Gesamtcodewort für die Folge ist Flutschfinger.
Sehr passend, zumal ich weiß nicht, wie ich auf die Idee gekommen bin, dass es eine gute Idee ist, mein Arbeitszimmer unter das Dach zu packen.
Tja.
Und damit entlassen wir euch alle in die Hitze. Sei nochmal darauf aufmerksam gemacht, wenn ihr die vier Codewörter euch aufgeschrieben habt, geht auf unsere Homepage unter CME, könnt ihr sie eingeben, bekommt eure CME-Punkte beziehungsweise eine Teilnahmebescheinigung. Und wenn ihr das macht oder wenn ihr das Projekt sonst großartig findet, dann werft uns doch bitte was in den Hut. Das könnt ihr auch auf unserer Homepage machen, unter dem Fördern-Button. Dort könnt ihr uns via PayPal das, was ihr für richtig haltet, in den Hut werfen und das Projekt am Leben erhalten. Und dann bewertet ihr uns bitte auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Lasst ihr uns Sterne da, lasst uns Kommentare da. Wir lesen diese Kommentare auch in regelmäßigen Abständen und freuen uns immer sehr. So verabschieden wir uns von euch mit den Worten Pin-Up-Dogs, don't panic.
Und immer zuerst den eigenen Puls fühlen.